Metal Podcast.
Buongiorno.
Jean Porno ist die einzig gültige Antwort.
Jean Porno.
Ja, genau. Spontan wie immer. Ja.
Geht's Stefan, dir gut, mein Lieber?
Ja, doch, mir geht's besser als verdient, muss ich sagen. Ich war nämlich gestern auf dem Rage Against Racism in Duisburg. Das kennst du auch, ne? Da warst du sicherlich
Duisburg,
auch schon.
Duisburg, ja sicher.
Ein paar tausend Mal, ne?
Ja. Legendäres Festival. Nee, tatsächlich gar nicht so häufig. Zweimal, glaube ich, nur.
Echt? Ich war auch weniger oft da, als ich eigentlich wollte. Also ich war da auch, ja, zwei, drei Mal oder so. Ist aber auch über 15 Jahre her. Also ewig her. Das gibt's ja auch schon seit 1000 Jahren. Aber gestern hat's wirklich Spaß gemacht. Ein paar von unseren gemeinsamen Bekannten getroffen, ein bisschen gute Musik gehört, Darkness und so. War schön, hat Bock gemacht.
Hattet ihr denn noch gutes Wetter? Weil also aktuell zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, da war jetzt eine ganze Woche Regenwetter und Sturm.
Nee, Sturm war nicht, aber es war zwischendurch war Wetter schon scheiße. Also insgesamt war es okay, war so bewölkt, aber warm, sag ich mal. Und dann kam mal was runter, dann auch recht viel, aber dafür nicht lange. Also war dann irgendwie nach einer halben Stunde erledigt. Nichts, was man nicht mit einer Regenjacke irgendwie aushalten konnte. Und Nightingales haben gestern auch da gespielt. Mhm. Und war rundum gelungen, muss ich sagen. Und ich meine, ey, ganz ehrlich, für umsonst, ey, schon echt eine coole Sache.
Ja, ganz toll. Also ich weiß auch gar nicht, warum ich das nicht so häufig geschafft habe, da hinzugehen. Ich glaube, das ist einfach immer was dazwischen gekommen. Das ist ja auch meistens hier um Fronleichnam rum. Mhm. Und ich glaube, ich habe einfach immer was zu tun gehabt. Ein, zweimal war ich da, ist immer wieder gut gewesen. Ja, also ich meine, für dich ist das ja eigentlich ganz schön, denn wenn die Sonne nicht so brät, dann kann man die Bands auch besser genießen.
Ist so, ja.
Wenn es da nicht die ganze Zeit geplästert hat, dann ist das doch super für euch.
Wobei man auch ehrlicherweise sagen muss, dass das auch eins dieser Festivals ist, wo man auch hauptsächlich wegen der Leute hingeht, die man da trifft, ne? Und viel gelabert hier. Schöne Grüße an die Kollegen vom Steam It Steel, die ich da gestern getroffen habe. Und war super. Also gerne wieder. Ja,
aber nächstes Jahr können wir uns ja mal vornehmen, gemeinsam hinzugehen, wenn wir nicht irgendwie was anderes vorhaben.
Ja, why not? Und es ist tatsächlich sogar mit Öffis ziemlich gut zu erreichen. Also das ist ja direkt am Bahnhof Rheinhausen, also Duisburg-Rheinhausen. Mhm. Und da bin ich dann tatsächlich mit zwei Bekannten dann mit Bus und Bahn angereist und dann irgendwann zu später Nacht auch wieder zurück. Und das war wieder ein bisschen abenteuerlich. Dazu haben wir uns aber letztes Mal schon ein bisschen ausgekotzt zum Thema Bahn. Deswegen lasse ich das jetzt mal sein, aber ich bin halb wieder zu Hause. Ein bisschen heiser noch, wie man vielleicht hört, aber ja.
Nein, ich finde, du hast dich schon mal schlimmer angehört.
Ah ja, krass, es ist so ein bisschen anstrengend, das Sprechen gerade, aber ich tue natürlich alles für unsere lieben Hörer, damit wir hier mal wieder eine schöne Folge einlabern können. Auch Heiserkeit und Schmerzen ertrage ich für euch. Oh ja, ich gehe für euch durchs Feuer. Und es ist tatsächlich auch schon das zweite Festival bei mir in kurzer Zeit. Ich war ja wann war es? 2 Wochen auf dem Rockhard Festival, wo du ja leider nicht konntest.
Boah, red da bitte nicht von, ich bin immer noch traurig.
Wie war es denn? Also du hast auf jeden Fall, tatsächlich hört sich jetzt ein bisschen doof an, will ich damit ja auch nicht ärgern, aber du hast ein bisschen was verpasst, muss man schon sagen. Also das war nach der Scheißerfahrung vom letzten Jahr, was das Wetter betrifft und auch so ein bisschen so, was die insgesamt so die Stimmung und so angeht, war das dieses Jahr doch ziemlich genau das Gegenteil. Also erstmal so zu den Hard Facts. Campingplatz war wieder da, wo er wartet, also genau da, wo er letztes Jahr auch war.
Ausweichcampingplatz, genau.
Ja, genau. Ja. Und was sie jetzt diesmal gemacht haben, ist, die haben den Zugang zum Festivalgelände nochmal komplett umgebaut. Also müssen sie auch, weil da gerade fett gebaut wird, wo der alte Zugang war. Was dazu führt, dass man nicht mehr über die Brücke zum Festivalgelände kann, über die wir sonst immer gegangen sind, sondern außenrum. Aber ironischerweise macht das die Wege tatsächlich sogar noch kürzer. Also man war irgendwie gefühlt in 5 Minuten vor der Bühne vom Campingplatz. Also wahrscheinlich waren es eher 8 oder 9, aber das war wirklich vollkommen in Ordnung. Das war mega gut. Und ja, so von Bands her fand ich es so Rockhard-mäßig halt, ne, war ganz cool so.
Also ich fand, das Billing hat sich zumindest mal für meinen Geschmack deutlich besser gelesen als im letzten Jahr.
Ja, es war okay. Also Dark Tranquillity und Paradise Lost war meiner Meinung nach hintereinander weg am zweiten Tag nicht die allerbeste Entscheidung, weil ich mag beide Bands, ich finde die wirklich großartig, aber die ziehen einen so ein bisschen runter. Und dann zwei solche Dinger da irgendwie nacheinander, da hätte man vielleicht irgendwie ein bisschen besser verteilen können. Aber ansonsten war das cool. Saxon am letzten Tag war okay. Nein, war sogar richtig gut.
Also ich hätte auch Nailed to Obscurity hätte ich gerne noch gesehen.
Ja, das war sowieso so. Im Nachmittagsprogramm war auch einiges, was wirklich cool war. Hier Smorra aus Gelsenkirchen haben den letzten Tag eröffnet. Das sind ja hier so
Spiesi, ne?
Ja, genau, da ist der Spisi von X-Creator mittlerweile dabei, aber ansonsten sind das ja alles hier so Gelsenkirchener Jungs, die man durchaus kennen kann oder auch kennt zum Teil. Und die haben da auf jeden Fall echt gut abgeräumt. Also die wurden wirklich gut angenommen und das hat
schönes Heimspiel.
Das war cool, ja. Und das Ganze halt bei strahlendem Sonnenschein, ne? Da war nicht ein Tropfen klasse. Regen dieses Jahr. War teilweise sogar fast schon ein bisschen zu warm. Es war so richtiges Sonnencreme-Wetter, weißt du? Wo man sich dann irgendwann ärgert, so, ach scheiße, jetzt muss ich mich schon wieder von oben bis unten einseifen mit der Scheiße hier. Aber ey, lieber so, als da wieder in der Matsche sitzen und in der nee, das war nichts letztes Jahr. Das war schon wirklich viel, viel besser dieses Jahr. Nächstes Jahr bist du wieder dabei, Stefan.
Ja, hundertprozentig. Also dann, das, ich habe meine, wie nennt man das? Ich bin seit 2006 oder 2007 bin ich jedes Jahr
auf dem Streak
gewesen. Meine Streak habe ich, die habe ich durchbrochen. Da ärgere ich mich drüber. Aber es ging auch einfach nicht anders, ne? Aber ich freue mich für euch, dass ihr Spaß gehabt habt.
Ja.
Mit den Leuten, mit denen wir unterwegs sind, ist es ja immer schön.
Auf jeden Fall. Na,
von daher hoffe ich jetzt einfach mal, dass das Rockhard hoffentlich nächstes Jahr dann auch wieder stattfindet.
Ich gehe davon aus. Also ich habe nichts Gegenteiliges gehört. Ich habe jetzt eigentlich auch noch keine Ankündigung gehört, aber es gab mal irgendwann so einen Zeitungsartikel, wo gesagt wurde, dass nächstes Jahr ist ja diese IGA, ne, diese internationale Gartenbauausstellung oder Gartenausstellung oder wie das heißt. Und dafür bauen die ja da gerade um. Und so wie ich das gelesen hatte, soll das Festival tatsächlich ins Programm aufgenommen werden. Das habe ich jetzt so auf der IGA-Page noch nicht gesehen. Aber ja, mal gucken. Also das wäre vielleicht wär gar nicht so schlecht.
Ja.
Das wäre auf jeden Fall eine gute Idee. Möglicherweise, aber das ist jetzt wirklich nur Spekulation, wenn es so kommen sollte, könnte das ja vielleicht sogar irgendwie sowas wie Fördergelder bedeuten. Und dann mal gucken. Da
bewegen wir uns aber im Bereich der Spekulation.
Das ist total Spekulation, aber wenn, wäre natürlich cool. Vielleicht kommt ja dann Headliner-mäßig was Cooles dabei raus
oder so. Ich wäre nicht abgeneigt.
Ne? Ja. Genau, aber da werden wir dann bei Zeiten von berichten, weil wir sind ja so ein paar Themen, die ziehen sich ja hier bei uns durch, ne? Die kommen ja immer wieder und aufmerksame Hörer haben ja auch festgestellt, dass ein Thema uns die letzten Wochen hier begleitet hat. Und damit müssen wir jetzt mal aufräumen, Stefan.
Ja, also ich bin ganz auf deiner Seite. Ich wäre dafür, dass wir heute die finale Folge drehen, um alle Diskussionen rund um unsere Lieblingsband ad acta zu legen. Das heißt, das ist die Dimmu Borgir-Folge, um alle anderen Dimmu Borgir-Folgen für die nächsten 8 Jahre mindestens zu beenden.
Ja, bis zum nächsten Album halt, ne? Also wie schon seit 8 Jahre, ja.
Ich habe das jetzt mal fortgeschrieben in die Zukunft. Die letzten beiden Alben sind auch jeweils in Abständen von 8 Jahren erschienen. Und
ja, tatsächlich, ja.
Ja, man hat ja gemerkt, wie viel wir darüber geredet haben. Und ich finde, jetzt müssen wir mal aufräumen. Ne? Wir haben uns jetzt ja schon tagelang immer wieder hin und her geschrieben, was wir von dem neuen Album halten, wie wir das mit allen anderen Alben in irgendeiner Weise vergleichen, haben viel miteinander schon offline auch diskutiert. Und ja, jetzt geht's nicht anders. Ich will hier aufräumen, Hoshi. Los. Was hältst du davon, wenn wir so eine Tierliste machen? Das ist ja total modern jetzt.
Ich kannte das tatsächlich nicht, aber du hast mir das gezeigt und ich sitze hier auch schon vor dem offenen Board, aber vielleicht kannst du unseren Hörern einmal erklären, was das ist für die genauso Boomer-mäßig drauf sind wie ich.
Ja. So. Also im Endeffekt ist eine Tierliste eine Liste, die von sehr gut bis schlecht oder in der Abstufung, die du selber gewählt hast, geht und man ordnet quasi Themengebiete von sehr gut bis sehr schlecht ein und das Ganze wird dann grafisch dargestellt. Dann hast du auf der linken Seite so eine Skala, also wir bleiben jetzt mal beim Standard, die geht von A bis D, also von A sehr gut bis D ja eher schlecht und dann gibt es da oben drüber noch ein S, ja, das sogenannte S-Tier, das ist dann spitzengeile Scheiße.
Für super gut sozusagen, ne?
Ja, super gut. Ja. Ja. Spitzengeil, super gut, pfundig, dufte, ja. Ihr ahnt es. Und wir bleiben jetzt einfach mal dabei.
Genau, und wir sortieren halt einfach alle Alben bei S ein, weil wir halt so riesen Demo-Fans sind.
Quatsch. Nein, aber
sollen wir uns darauf einigen, dass wir nur ein einziges in S einordnen dürfen, damit wir uns da die Entscheidung nicht so schwer machen?
Ich habe maximal
zwei. Sagen wir mal, also lass mal versuchen, bei einem zu bleiben, aber wenn es nicht geht, dann musst du halt noch ein zweites rein, dann ist das
so. Also ich würde mich schwer damit tun, zwischen zwei Alben mich zu entscheiden. Du ahnst es mit Sicherheit, welche
sind. Das sind bei mir die gleichen.
Ja. wir gucken mal.
Da kommen wir auch zeitig wahrscheinlich zu. Wir wollen nämlich chronologisch vorgehen, würde ich mal vorschlagen. Ne? Das war
das heißt, wir zerfetzen jetzt erstmal den alten Scheiß.
Den ganz alten Scheiß, ja.
Dann reden wir über die goldene Phase.
Ja.
Dann lästern wir über den Zwischenkram und dann reden wir über das neue Album.
So ist es, so ist es. Geil. Und der ganz alte Scheiß, lieber Stefan, ist die For All Teat, was vermutlich für alle Zeit heißt. Und ja, nein, es heißt tatsächlich für alle Zeit. Ich habe ja mal so ein bisschen Norwegisch gemacht auf Duolingo und ja, es heißt For All Time auf Englisch, wie mir die Wikipedia verrät. Was haben wir denn so an Hard Facts zu dem Album? Hast du da was für mich? Sonst werde ich dich damit voll sülzen.
Nee, du schleimst mich jetzt mal voll damit.
Ich schleim dich voll. Also wir haben 11 Songs, Album ist von 1997 und man muss sagen, zumindest was das Label angeht, direkt ein absoluter Tiefpunkt in der Bandgeschichte, weil man nämlich auf dem zumindest Nazi-duldenden Label No Color Records erschienen ist damals. Ja. Und es gibt... In der Erstpressung, in den No Color Records, die, oder No Colors, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall, ich will denen nicht unterstellen, selber Nazis zu sein, aber die releasen halt regelmäßig irgendwelchen Nazi-Scheiß, ne? Also, ich glaube, Absurd und so ist da auch drauf erschienen, also so richtig übler Kack, so, ne? Und die tolerieren das mindestens und fördern es auch, so. Und da sind die halt damals auch rausgekommen, ist ein deutsches Label. Und
wundert mich ja nicht, ne? Bestimmte Bandmitglieder wurden ja auch schon wegen einem Hitlergruß verprügelt. Ne?
Ehemalige
kommen wir später vielleicht nochmal zu. Ja, also ich hadere ja auch so ein bisschen. Ne? Seit ich weiß, dass da solche Eskapaden gab, fühle ich mich zumindest schlecht, dass ich das jahrelang ungefragt geil gefunden habe.
Ja, das zackt auf jeden Fall.
So bin ich. Ja. Aber
aber nochmal zurück.
Nicht drüber reden ist absolut zu verurteilen und
ja, wir können da gleich auch nochmal drüber reden, weil selbst Chagrat, also der Sänger, allerdings auf dem Album hier tatsächlich noch nicht der Sänger, da war er nämlich noch Drummer, interessanterweise. Ja, da hat Silenos, also das andere Gründungsmitglied, gesungen und wie der heute auch.
Gitarrist, ne?
Genau, der jetzt heute nur noch Gitarre spielt, in Anführungszeichen. Aber so wie ich das verstehe, seit jeher der Hauptsongwriter ist. Also er schreibt wohl auch alle Lyrics, wohingegen wohl Chagrat mehr in die Musik mit involviert ist, obwohl er eigentlich ja, also nur Sänger ist.
Und so weiter.
Ja. Ja. Und wie gesagt, also das Erstrelease auf No Color Records hat auch ein Schwarz-Weiß-Cover. Und man sieht da irgendwie, das ist so ein Gemälde, das müsste ich, das habe ich.
Ist wie ein Kupferstich, finde ich, also so von der Anmutung her, so schwarz-weiß und es zeigt halt eine dicke, fette Festung und ein sehr abgemagerter Reiter, der reitet dahin.
Ja, ich kann dir sogar sagen, es ist inspired by Gustave Dorés Illustration of Camelot, also das ist, soll Camelot irgendwie sein, Idols of the King, ist, egal, auf jeden Fall, wie gesagt, in schwarz-weiß und dann ist irgendwie kurz danach ist nochmal auf einem anderen Label, jetzt frage mich mal, Nuclear Blast tatsächlich, ach genau, No Colors war 1995, Entschuldigung, ich habe gerade Mist erzählt, 1995, zwei Jahre später ist es dann auf Nuclear Blast erschienen und dann mit einem farbigen Cover und das ist auch die Version, die ich im Schrank habe. Also die ist dann halt so koloriert in so orange-lila irgendwie. Sieht ein bisschen cheesy aus so. Also
ich kannte tatsächlich nur die schwarz-weiße
Version.
Ja,
nee, ich hab nur die Nuclear Blast Version von 97, nicht die von 95, die Erstpressung sozusagen.
Ist die jetzt ein bisschen weniger Nazi-mäßig?
Ja, also Nuclear Blast halte ich jetzt nicht für ein Nazi-Label.
Ja, kommen wir aber mal, um das abzukürzen, zur Musik. Also ich würde das mal abkürzen für mich selber. Das ist natürlich ein Erstlingswerk oder beziehungsweise das erste volle Album. Ne? Davor gab es ja ein paar Demos. Klassische Findungsphase. Und aus meiner Sicht das einzige echte Black-Metal-Album.
Mhm. Ja, so sehr ohne kauzig, Einschränkungen. Ne?
Viel Waldschratigkeit, ja, sehr viel Gefrick, also Geschrammel. Gar nicht meins.
Nee, überhaupt
gar
nicht.
Mal.
Also ich musste jetzt
sehr oldschool.
Ich musste jetzt auch beim Wiederhören musste ich das auch wirklich nach ein paar Songs dann auch sein lassen. Also ich habe die früher öfter mal gehört so, aber das konnte ich mir nicht geben, ey. Also ich habe da diesmal so gemacht, ich habe die Alben von neu nach alt gehört, also das aktuellste zuerst und mich dann bis zu der hier durch gearbeitet. Ja, und dann ich meine, die sind wirklich alle cool zu hören, so, ne? Also auch die Sachen, die dann auch noch alt sind, nur nicht ganz so alt wie das hier.
Ich bin da völlig bei dir, ne? Also ich muss auch wirklich sagen, es ist einfach nicht mein Geschmack.
Ja, dieses Keyboard-lastige,
ne? Genau, also es da rede ich nicht davon, dass das ein schlechtes Album ist. Es ist einfach für mich nicht meins. Und ich finde, das hat so gar nichts mit den Dimmu Borgir zu tun, die berühmt geworden sind. Und so gar nichts mit den Dimmu Borgir zu tun, die du heute kennst. Ich würde ohnehin sagen, du teilst mal die die, ich sag mal, die Schaffensphasen von Dimmu, die kannst du mindestens mal in drei Phasen
unterbieten. Ja.
Mindestens. Und da würde ich mal bei bleiben. Also wir haben jetzt, bevor wir jetzt weiterreden, wir haben die Phase, die jetzt dieses Album inkludiert. Mhm. Und die würde ich mal mindestens bis zur Stormblast sehen. Wahrscheinlich eher bis zur Enthroned Darkness Triumphant. Mhm. Und danach hast du die goldene Ära aus meiner Sicht, die dann ab der Spiritual Black Dimensions bis zur Insorte Diaboli geht.
Ja.
Und alles, was danach kam.
Ja, genau. Ja. Wobei man über das aktuelle Album, da reden wir am Ende ja vielleicht auch noch ein bisschen ausführlicher drüber. Da können wir nochmal gucken, wo die sich da so reinpressen lässt oder eben eine neue Phase ist, genau. Sollen wir mal die For All Teeth. Übrigens, auf dieser und auf der folgenden ist noch das ursprüngliche Logo drauf. Das ändert sich ja dann. Ne?
Ja, das ist auch sehr waldschratig.
Das ist auch sehr, sehr waldschratig, ja. Genau, also zur Musik haben wir gerade nur so grob angerissen. Das ist sehr Keyboard-lastig vieles und sehr so Ambient-Zeug irgendwie. Also da tropft auch so ein bisschen so bestimmte Burzum-Phasen raus. Und das ist auch, glaube ich, nicht so ganz zufällig. So,
die sind alle da miteinander groß geworden. Die kannten sich wahrscheinlich auch alle.
Ja,
das also ist diese norwegische Black-Metal-Geschichte 1995.
Ja, wobei man ja sagen muss, es ist ja eigentlich schon relativ spät, ne? Also die Band ist ja gegründet 2 Jahre vor, 1993, und da war ja eigentlich schon fast alles durch, so, ne? Klar, also Kirchenbrände und so waren da auch noch so in der Endphase sozusagen, ne? Ja. Aber so das wirklich Harte war ja da eigentlich schon erledigt. So, ne? Also mindestens mal, als das Album rauskam, 1995. Ne?
Ja.
Genau, sollen wir mal einsortieren in unser, Tierlist-Dingen hier? Also ich bin ganz ehrlich, das ist für mich unten. Das ist auf D.
Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Das ist...
Also das ist irgendwie ein nettes Zeitdokument, aber ich brauche das nicht. So.
Es ist okay.
Ja.
Es ist nicht super schlecht. Ich glaube, wir reden hier nicht von schlechten Alben. Es ist einfach.
Ja.
Es ist einfach okay.
Ja, also wie gesagt, ich brauche das eigentlich nicht so unbedingt. Da gibt es andere Sachen, die ich da von denen höre. Beispielsweise das 1996er Album Stormblast.
Und das, willst du das jetzt besprechen oder sollen wir die, da gab es ja den netten Vorfall, dass Chagrat, glaube ich, da eine Melodie eingearbeitet hat, die nicht...
Nee, es war der Keyboarder tatsächlich. Ach, Keyboarder, die kam aus einem Computerspiel. Genau. Die Melodie in Sorgens Kammer war das.
Genau.
Und das hat sich dann aber irgendwie erst Jahre später rausgestellt. Und es gab ja 2005 ein Re-Release und da gab es dann deswegen Sorgens Kammer Dill 2. Also
dann lass uns doch, gleich darüber sprechen.
Genau.
2005. Na, also wir reden...
Ich würde die jetzt nämlich auch auf Eis legen, vielleicht nur so, also wie gesagt, die käme jetzt eigentlich rein chronologisch, aber da wir später über das Re-Release reden, können wir dann in einem Abwasch über beide reden.
So machen wir es.
Und dann wären wir nämlich auch schon bei einem Album, was vermutlich ja in seiner Bedeutung kaum zu überschätzen ist, nämlich die Enthroned Darkness Triumph von 1997. Und da ist es ja dann wirklich losgegangen bei Dimmu Borgir, dass man dieses... hochmelodische mit dem harten Black Metal wirklich stark vermischt hat. Ne?
Das war das erste Album, wo es dann wirklich symphonisch wurde.
Genau, also natürlich noch ohne Orchester und solche Experimente, ne? Aber mit wirklich coolen Keyboards, ne? mit sehr, sehr catchy Melodien, also Morning Palace, der erste Song.
Das ist legendär.
Den spielen
sie heute noch.
Ja, Master of Disharmony oder Succubus in Rapture, also einfach alles, also vorne bis hinten geil.
Für mich sind alle drei, also die Songs, mit denen das Album anfängt, Morning Palace, Spellbound by the Devil und In Death's Embrace, das ist
Hammer.
Ein Opening, das kannst du dir eigentlich gar nicht besser vorstellen. Ja?
Genau, ja, sehe ich auch so.
Ist was komplett Neues damals gewesen und hat irgendwo auch ein Genre gegründet aus meiner Sicht. Das war ja dann kein Black Metal mehr. Es wurde dann ganz schlagartig auf einmal... Ich will jetzt nicht sagen abfällig kauzig, es wurde halt symphonischer Extrem-Metal.
Also man hat ja quasi mit Cradle of Filth zu der Zeit den Melodic Black Metal erfunden. Also wahrscheinlich stimmt das nicht so ganz, also gab es vermutlich auch noch andere, aber zumindest sehr, sehr populär gemacht. Ne?
Ja.
Und das, also wie gesagt, das kann man glaube ich gar nicht überschätzen, dieses Album. Klar, es gab auch noch andere, die in die Richtung gegangen sind. Emperor, ne, Arcturus, Borgnaga, wobei jetzt mindestens Arcturus und Borgnaga ja auch sehr eng zusammenhängen mit Dimmu Borgir, ja, so was Personal und so angeht, ne? Ja, aber ja. Und also mein Lieblingssong.
Wenn wir uns einigen müssten, dann wären es Cradle und Dimmu, die das Ganze halt
ja
massiv geprägt haben.
Die es zumindest populär gemacht, ja, haben, genau, genau. Also mein Lieblingssong ist tatsächlich der 7. Entrance. Ist für mich ein absolutes Evergreen. Also den höre ich bis heute unglaublich gerne. Und es gab damals, es muss entweder war es auch 97 oder kurz danach, haben die einen Gig gespielt in Polen. Und der ist nachher, also der wurde gefilmt. Und ist irgendwie als Live in Poland auf VHS rausgekommen und wurde auch mal irgendwie auf Viva 2 übertragen. Und das war so eine meiner ersten Begegnungen mit Dimmu Borgir tatsächlich. Also war Jahre später, aber dann bin ich irgendwie an diese Aufnahme gekommen und das hat mich damals noch stark beeindruckt.
Ich stelle mir das gerade vor, wie da so ein jugendlicher abends im Bett liegt, damals noch mit einem riesen Röhrenfernseher. Ja. Also jetzt nicht du, aber ich stelle mir das gerade vor, ne, hört gar kein Metal und auf einmal macht der Viva 2 an und dann schreit ihm der Chagrat da entgegen.
Ja.
Hear the screams from the morning palace.
Ja, also auf jeden Fall wirklich cool. Also die Aufnahme, die, ich meine, die gibt's, ja doch, die gibt's auf YouTube auch. Könnte man nach googeln, irgendwie Live in Poland, ich glaube 98 oder so, vielleicht ist es auch 99 gewesen, keine Ahnung. Und das war wirklich cool. Also das kann man sich auch bis heute noch wirklich gut angucken. Also da sind sie halt noch sehr, sehr viel jünger als heute, ne, die Jungs, aber ja.
Ja, 25 halt. Ne? Du merkst einfach dem Album eine gewisse Reife an, die
ja,
die beiden Vorgängerscheiben zu dem Zeitpunkt noch nicht gehabt haben.
Ja, und was natürlich hier auch losgeht, also wenn wir jetzt mal die Fall Tita rausnehmen, weil da war es vermutlich eher Zufall, ist diese lange Phase dieser drei Wörtertitel, ne? Enthroned Darkness, Triumphant.
Ja, du meinst so wie, achso, du redest von den Albentiteln.
Ja, genau, ja, von den Albentiteln, okay. Ja, ja. Mhm. Da hat man sich ja, also ja, das war dann schon ein bisschen später so, ich glaube zur Puritanical-Zeit, da gab es so einen Online-Dimmu Borgir-Titelgenerator, da hat die Szene sich schon drüber lustig gemacht, weil man einfach ja, so random irgendwelche Wörter zusammenwürfeln konnte, um sich ein neues Dimmu Borgir-Albentitel daraus
zu machen. Im Endeffekt ist es ja auch so, wenn du dir die Albentitel anguckst, dann ergibt das eigentlich keinen Sinn.
Ja, das ist also mindestens bis zur Death Cult Armageddon, also bei der Insorted Diaboli, da hat es ja dann auf einmal wieder Sinn,
ja, ja,
und dann ist es ja auch zu Ende damit, ne? Und wie gesagt, ja, bei der Voraltit war es wahrscheinlich auch eher Zufall, dass es halt genau drei Wörter sind, das hat ja immerhin noch eine Aussage, ne? Ja. Aber bei der Enthroned Darkness Triumphant, da haben sie es dann auf jeden Fall für vier Alben erstmal ab da dann durchgezogen mit diesem Quatsch. So.
Also mein Liebling auf der Scheibe ist In Death's Embrace.
Ja, ist auch,
warum auch immer, absolut
fantastisch.
Ja. Morning Palace ist nach wie vor eine sichere Bank auf jedem Dimmu Borgir-Konzert und mit Sicherheit der Evergreen in sich geschlossen, ein wirklich cooles Album. Und ich würde sagen, ich gebe dem Ganzen mal mindestens ein B, wenn nicht ein A.
Ich bin so ein bisschen
untergerissen.
Ich finde, die Produktion ist aus heutiger Sicht ein bisschen in die Jahre gekommen. Ich hatte die nicht so knarzig in Erinnerung. So, also
ja gut, das ist halt Ende der 90er, ne?
Ja, ja, das. Und das gibt so leichte Abzüge in der B-Note, aber das ist jetzt auch wirklich Jammern auf hohem Niveau. Also ich gehe da allein aus historischen Gründen, gehe ich da auf jeden Fall auf ein A mit.
Ja.
Wir haben noch nichts zum Artwork gesagt, aber es ist
ja, da können wir jetzt nochmal drüber reden, das ist ja kein Thema.
Ja, was genau sehen wir da? Wir sehen da irgendwie so einen Typen. Also erstmal ist alles sehr grün gehalten. Wir haben das erste Mal das immer noch aktuelle Logo der Band, ne, dieses recht ja, schlichte, ne, aber dafür lesbare,
ist halt nicht mehr so ein lesbare, nicht mehr true kultige,
ja, Friedhofstor,
nicht mehr Waldschratige. Ja, genau.
Und wir sehen da so einen Typen, der offensichtlich auf irgendeinem Thron oder so sitzen soll, aber
ist da gerade enthroned.
Genau, er wird halt gerade enthroned, der Triumphator. Ich habe keine Ahnung, also man kann kaum was erkennen, wenn man mal ganz ehrlich ist. Es ist
also ich interpretiere da rein, er sitzt auf dem Thron und hinten, dann siehst du so den Teufel, so die Schwingen, der hat ja auch Hörner.
Ja,
und
alles. Ja.
Ich glaube, das ist wirklich ganz schön okkult.
Es ist auf jeden Fall sehr stilisiert.
Ich habe die Texte nicht gelesen, ich habe mich auch wirklich nicht gebildet. Es geht mir rein um die Mucke und wie es sich anhört.
Ja.
Das ist für mich das erste Dimmu Borgir-Album, wo du wirklich merkst, das ist jetzt die Band, die wir schon kennen.
Ja.
Sowohl von der Qualität der Songs als auch vom Gesang her und
ja. Definitiv. Ich glaube, also wenn die den Schritt nicht gegangen wären, wird heute kein Mensch mehr über Dimmu Borgir reden. So.
Genau.
Dann wären die einfach in Vergessenheit geraten. Das war super wichtig, das Album für die Band, aber auch für die ganze Musikrichtung, würde ich sagen. Und genau. dann hat man diesen eingeschlagenen Weg dann 2 Jahre später, also da ging es damals noch Knall auf Fall, ne? Da kam dann im März 1999 kam dann die Spiritual Black Dimensions raus. Für mich ein Album, was ich deutlich zu wenig gehört habe damals, obwohl es, meine ich, sogar noch aktuell war, als ich auf Demo oder über Demo gestolpert bin. Und ich hatte mich aber damals so sehr in die Enthroned Darkness verliebt, dass ich die hier so fast so ein bisschen zwischen der Puritanical und der Enthroned eben übersehen habe, tatsächlich. Und damit tut man der ein bisschen Unrecht, finde ich.
Finde ich auch, ja. Ich habe also, ihn heute nochmal reingezogen. Ist ein grandioses Album.
Ja.
Komischerweise finde ich da auch wieder den dritten Song, Dreamside Dominions.
Ja, Hammer.
Wahnsinnig, wahnsinnig geil.
Ja.
Aber lass uns erstmal über das Albumcover reden. Es ist das erste Albumcover, wo wir so ein Foto drauf haben oder so eine Fotomontage. Ja. Und man kann schon andeuten, wo das Ganze hingeht. Denn Dimmu hat ganz schön viele Titten auf seinen Albumcover gezeigt. Diesmal noch
immer mal wieder
verhüllt.
Ne? Ja. Genau, also verhüllt. Also man sieht dazu, man sieht einen Engel mit verbundenen Augen, ne? Also offensichtlich, also auch weiblicher Engel, du hast es gerade schon angedeutet, der irgendwie so gequält.
So ein bisschen BDSM-mäßig.
Ja, genau, so nach oben guckt, verbundene Augen, eben Hände hinterm Rücken gefesselt. Im Hintergrund, er scheint auch zu brennen, die Flügel haben oben zumindest so Flammen dran. Ja. Das Ganze ist inspired by The Wounded Angel von Hugo Simberg. Das ist ein, ich glaube, schwedischer Maler. Und jetzt wird es wirklich ein bisschen deep-cuttig. Kannst du dich an Amaranth erinnern, das Musikvideo von Nightwish?
Im Entfernten, ja.
Da ist exakt das Gleiche drin. Da wird nämlich auch dieser Engel der wird auch auf so einer Trage da durch die Landschaft getragen. Und wenn du dir das Original anguckst, dann sind Nightwish da deutlich näher dran, weil man sieht es eher so von der Seite. Zwei so Jungs tragen so einen verwundeten Engel mit verbundenen Augen durch die Landschaft. Und das haben Nightwish halt in diesem Musikvideo von, jetzt lass mich nicht lügen, wann kam denn die Dingens dazu, die zweite Sängerin, wann war das? Irgendwie so 2007 oder so?
2007 oder 2008 war das, meine ich.
Und da kam das dann halt mit dem Amaranth, das war ja so einer der ersten Songs damals. Und ich weiß nicht, ob ich gerade Quatsch erzähle, ob ich das gerade durcheinander haue. Ist auch egal, auf jeden Fall wurde das da verwurstet. Und Demo haben es halt ein paar Jahre vorher schon gemacht auf der Spiritual Black Dimensions eben. Genau.
Ja, passt ja auch irgendwo, ne? Dimmu Borgir sind ja mit der Zeit immer mehr zu Satanic Nightwish geworden.
Ja, ja. Könnte man jetzt böse sagen, ja.
Kommen wir später nochmal zu, wenn wir über die späteren Alben sprechen. Ja. Ich finde das Albumcover an sich okay.
Ja.
Ich finde, da haben Chagrat und Silenus so ein bisschen ihre sexuellen Fantasien ausgelebt.
Wie oft den Folgen.
Den einen oder anderen gewischt, glaube ich. Und es ist okay. Aber wir haben wieder diese drei Namen, die das Album, den Albumtitel prägen, ne? Spiritual Black Dimensions.
Ja, genau.
Ja.
Die schon irgendwie zusammen auch einen Sinn ergeben, aber eben auch so für sich stehen können. Spiritual
Black Dimensions nennen können.
Ja. Der siebte Song, The Insight and the Catharsis, ist für mich das absolute Highlight und auch so eine Art Titeltrack, weil da drin wird der Titel des Albums ziemlich geil in Szene gesetzt, finde ich. Und also, das ist auch live, ne? Ganz ehrlich, geht mal auf YouTube und guckt euch mal irgendwie die Wackenaufnahme von 2007 oder 2008 an. Das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich der Wahnsinn, ey. Das war einfach, das war die beste Zeit für Dimmu Borgir, so. Das war noch mit der Super-Ultra-Besetzung, ne, die hier noch gar nicht war, als das Album rauskam. Also, aber
Im Endeffekt ist es ja so, dieses Album macht nochmal einen ganz klaren Schritt in Richtung dessen, was wir so unter Dimmu verstehen, weil mit diesem Album der Keyboarder Mustis zur Band stößt.
Genau.
Der maßgeblich für den Sound verantwortlich ist aus meiner Sicht. Ne? Das sieht man im Vergleich oder hört man im Vergleich zu den älteren Scheiben, auf denen er nicht vertreten ist. Das hört man im Vergleich zu den Scheiben, wo er dann hinterher, ja, kleiner Spoiler in die Zukunft, die Vergangenheit ist. Ja. Man hört auch nach seinem Weggang, dass er nicht mehr dabei ist. Dieses ganze Arrangement rund um die Keyboards, rund um die Flächen wird auf einmal nochmal deutlich verspielter. Was man zum Beispiel an The Insight and the Catharsis hört oder an Dreamside Dominions beispielsweise.
Ja, boah, einfach mal, ey.
Und du hast ja auch zum ersten Mal, soweit ich mich recht erinnere, du wirst mich korrigieren, wenn es nicht so ist, Gastvocals auch auf The Insight and the Catharsis.
Ja, genau, von ICS von Vortex. Von
dem dann zukünftigen Bassisten, ja, der genau. dann eben hier noch Gastmusiker gewesen ist und somit halt einen Foreshadowing nennt man das ja neudeutsch, ne? so eine kleine Vorahnung von dem, was dann ein paar Jahre später auf den Alben passieren wird. Und ich finde, die sind, also oder das Album ist auf einem Level, vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber also ich sehe da keinen Qualitätsabfall. Ne? Ich glaube, du hast es ganz gut beschrieben, wenn man das eine Album gewohnt ist und das andere hört, dann wünscht man sich vielleicht einen ähnlichen Impact, als man den als kleiner Jugendlicher gehabt hat. Ne? Und manchmal ist man dann auch ein Stück weit unfair, dazu komme ich später auch nochmal. Aber ich finde die gleichwertig.
Auf jeden Fall, ja.
Würdest du jetzt nachts neben meinem Bett stehen und fragen, welches ist besser? Dann könnte ich es dir nicht beantworten.
Ja, ehrlich. Also es ist halt so eine Sache so, die sind das ist wirklich cool und bis auf Galda haben wir ja jetzt hier eigentlich auch schon wirklich die Besetzung, die war, also im Wesentlichen die Besetzung, mit der sie dann echt Geschichte geschrieben haben. Ne? Also mit Mustis und ICS Vortex eben und Silenus und Chagrat, da fehlt halt wirklich nur noch Galda. So, ne? Und dann haben wir das haben wir dann gleich auf dem nächsten Album. Ja, das stimmt nicht ganz. Wir haben ja an den Drums auch noch den, auch noch nicht,
ja, das
auch noch nicht unser Nick Barker. Ja, aber genau. Ne, so ganz viel fehlt da nicht mehr, ja. Genau, auf jeden Fall, ich muss sagen, ich finde es sehr geschickt gemacht, alles in allem, das Album. Also der Anfang, der erste Titel, dieser Rap-Teil, der geht sehr, sehr geil rein. Also es fängt ja auch wirklich mit den Keyboards an, ne? Mit diesen, ich weiß gar nicht, was ist das für ein emuliertes, also irgendwie so Glocken oder irgendwie sowas, ne? Oder so ein Cembalo oder irgendwie sowas, ich habe keine Ahnung. Egal, auf jeden Fall, das ist sehr, sehr typisch für die Phase von Dimmu Borgir. Das hören wir auch noch auf den nächsten Alben immer wieder, diesen Sound. Also da ist Mustis einfach total super drin. So, das ist so sein Signature-Klimbim, würde ich sagen. Der
mäßige Signature-Sound.
Ja. Und das ist ganz cool, weil der ist jetzt nicht so der beste Song auf der Platte, aber der holt dich recht gut rein. Und dann
es knallt halt nicht wie beim Vorgängeralbum mit Morning Palace direkt rein,
ja.
Sondern Reptile ist da irgendwie so ein bisschen Understatement.
Genau, aber dafür steigert man sich dann halt. Ne? Wie ich schon gesagt habe, Dreamside Dominions, hammer gut. Ne? Ja, wollen wir es einsortieren?
Ja, also ich habe es ja gerade schon gesagt, für mich leicht. Das ist dieselbe Stufe für mich. Ich würde ihn jetzt halt rechts neben der Enthrone.
Ja. Sehe ich genau so. Womit wir jetzt, also ich bin jetzt auch wieder auf A damit tatsächlich.
Ja, genau.
Ja. Und ich fürchte, dass sich das da oben recht voll knödeln wird.
Wir gucken mal, ne, wie es so weitergeht.
Also ja,
ich bin da relativ d'accord mit dir. Ja,
ja wir werden sehen. Also
ich sag mal, da
kommen ja noch ein paar andere Phasen auch.
Und da würde ich jetzt dann halt, also ich habe eingangs das für mich jetzt gerade vielleicht ein bisschen falsch eingeordnet. Ich glaube, jetzt beginnt erst die neue Phase. Weil du hast das jetzt gerade so ein bisschen despektierlich gesagt, da fehlt nicht mehr viel. Ich finde, das kann ich nicht stehen lassen. Du hast ja jetzt Mustis und entfernt ICS Vortex auf dem Album gehabt.
Ja, genau.
Ja, das hat schon mal so ein bisschen gepasst. Was jetzt aber passiert, ist aus meiner Sicht ein Meilenstein. Ne? Man hat sich dann und wir wechseln jetzt das Album, ja, mit diesem zungenbrecherischen Namen, Puritanical Euphoric
Misanthropia.
Ja. Keine Ahnung.
Von 2001.
Man hat sich dann von dem Gitarristen getrennt und vom Bassisten getrennt und vom Schlagzeuger getrennt und auf einmal hat man ICS Vortex als vollständiges Mitglied gehabt. Man hat auf einmal mit Galda von Old Man's Child einen wirklich sehr, sehr guten Rhythmus- und Leadgitarristen in die Band geholt. Und man hat mit Nicholas Barker
von Cradle of Filth und noch ein paar anderen.
Unter anderem einen der krassesten Extremmetal-Schlagzeuger damals in die Band geholt. Ja. Ja, der war da. Also man kann das mit heutigen Mitteln nicht vergleichen, was der Mann damals geleistet hat. Der hat in Sphären, in einer Schnelligkeit gespielt. Ja, und da kommen wir gleich dann auch noch zu, wenn wir über Maelstrom Mephisto zum Beispiel sprechen. in einer atemberaubenden Geschwindigkeit, die damals eigentlich keiner kannte. Und wenn man sie kannte, dann kannte man sie aus dem Grindcore aus dem Rumpel-Death-Metal, sag ich jetzt mal. Aber keiner hat eigentlich das Level erreicht. Und dementsprechend muss ich sagen, das war ein riesen, riesen Schritt. Und diesen riesen, riesen Schritt, den merkt man diesem dieser Band an. Und ich glaube, da wirst du mir zustimmen, wenn wir jetzt über die Puritanical reden, das ist der Beginn der goldenen Ära.
Absolut. Ja. Und auch, und das kann ich schon mal vorwegnehmen, mein absolutes Lieblings-Demo-Album. Das,
ja, also da ist ja, kommt nichts anderes in die Tüte, auf gar keinen Fall.
Also das ist wirklich so großartig. Wir können noch mal kurz, bevor wir über die Musik noch ein bisschen tiefer reden, einmal das Cover abhandeln hier, weil das Titten ist ja auch legendär, ne? Wo wir mal wieder bei Titten sind, ne?
Mehrfach zensiert überall,
ne? Ja, überall zensiert. Und also was sehen wir? Wir sehen, dass jetzt tatsächlich zum ersten Mal dieses, ne, ich glaube, es war vorher schon mal auf einer Rückseite, dieses typische Demo-Pentagramm. Ich glaube, es war bei der Spirit Black Dimensions schon auf der Rückseite, bin ich mir aber nicht ganz sicher. Das ist so ein sehr verspieltes Pentagramm mit viel zu vielen Linien, ne? Und darüber, ja, da ist eine Frau, die in Stacheldraht eingewickelt ist und halt splitterfasernackt. Wir sehen allerdings eigentlich nur so den Körper von ihr. Es gibt den noch eine Version.
Sieht man nicht.
Bitte?
Aber man sieht den Intimbereich nicht, aber
die Lippen sieht man. Ja, ja, aber es gibt auch noch eine Version, ich weiß nicht, wie offiziell die ist, wo die keinen Kopf, keine Arme und keine Beine mehr hat, also die dann noch ein bisschen goriger ist. Ich weiß aber nicht, wie offiziell die ist, die Version. Ich
glaub, die ist nicht offiziell.
Ich glaube auch nicht, aber die kursierte eine ganze Zeit im Internet rum. Und ja, ansonsten ist das Ding eigentlich hauptsächlich blau und rot. So, ne? Also es ist, also auf der Frau ist so ein bisschen, so ein paar Spuren sind zu sehen, aber es ist nicht so super gorig. Also,
ich finde, wenn man das von Weitem sieht, dann sieht das auch so ein bisschen lila aus, dadurch, dass du so diese gedeckten Rot- und Blautöne hast und in der Mitte dieses Pentagramm ist ja auch ein bisschen lila.
Genau, das hat auch so diesen lila Touch.
Ja, ja. Also ist auf jeden Fall ein legendäres Album.
Ja, absolut Cover. Ikonisch. Ja, absolut ikonisch. Ist auf Dingens, auf Spotify natürlich zensiert, weil Spotify
natürlich
halt ein Kackladen ist, aber ja.
Aber ich habe die Metal Archives Version auf. Ja,
ja.
Da ist.
Ja, einer, das ist so lächerlich, dass man das zensiert. Das ist wirklich so albern. Wirklich, aber mit so einem schwarzen Balken über die Nippel, ne?
So. Das ist so typisch amerikanisch halt.
Ja, ne? Das ist auch nicht nur hier, das muss man jetzt zur Ehrenrettung sagen. Also man findet diese zensierte Version sehr, sehr häufig und die wurde auch oft abgedruckt damals. Also das ist schon irgendwie ein bisschen
lächerlich. In Deutschland wäre das schon fast egal.
Ja.
Wenn wir jetzt nur in Deutschland, Europa unterwegs wären, hätten wir wahrscheinlich Nippelwetter, aber ehrlicherweise, ja, auch da haben sich Chagrat und Silenus wieder, ne?
Ja, ich bin ein bisschen froh, dass du davon dann so ein bisschen wegkommen, aber auf der anderen Seite, ja. Naja, egal, wir haben noch gar nicht gesagt, 2001 ist es erschienen, also im neuen Jahrtausend schon und jetzt ist man, also auch hier wieder, man merkt wirklich bei Dimmu Borgir spätestens seit der Enthroned Darkness, wie konsequent man diesen Weg weitergeht und
Alter, Fear and Wonder, das Intro ist wie aus einem Kinofilm. Ja,
also, ja, voll. Also das ist ja Instrumental, ne?
Ja.
Aber das ist wirklich großartig. Und dann direkt hier in Blessings Upon the Throne of Tyranny, hammermäßig. Allein dieser Übergang, dieses Steigern am Ende von Fear and Wonder. Und dann geht man da rein und dann ballert das in so einem Highspeed los. Ne? Also wo dann wirklich direkt schon alles drin ist. Und dann geht's weiter mit Kings of the Carnival Creation, einer der besten Black Metal Songs, die je geschrieben wurden. Und so zieht sich das dann eigentlich durch. Ne? Also bis zum Ende. So, und wird dann wieder abgerundet im 11. Track mit Perfection or Vanity, wieder ein Instrumental. Und zumindest in meiner Version kam danach noch Burn in Hell, Twisted Sister Cover. Braucht man nicht unbedingt, ist aber cool.
Ich muss sagen, ich kannte Twisted Sister nicht. Ne? Das war ja, als das Album rauskam, wie alt war ich da? 15? Nee, stimmt ja gar nicht. 13 war ich da. Und Twisted Sister waren da ja schon super alt, ne?
Ja.
Für unsere Verhältnisse. Und lustigerweise haben Dimmu mich dann dahin gebracht, da ich ein bisschen Twisted Sister gehört habe, aber eigentlich verbinde ich Burn in Hell mit Dimmu Borgir, weil das ist ein grandioses Cover.
Ja, ja, das ist.
Die haben das ist so dieses Beispiel, wenn eine Band einen Song so gut covert, dass das eigentlich deren Song wird. Ja. Anderes gutes Beispiel ist hier die Johnny Cash-Version von.
Ich weiß. Von Nine Inch Nails hier.
Von Hurt. Danke.
Ja.
Und ich finde, sie haben sich den Song zu eigen gemacht. Aber gehen wir mal zurück. Also ich habe Kings of the Carnival Creation, Granate.
Ja.
Ich habe Maelstrom Mephisto, haben wir vorhin schon drüber geredet. Ja, absolut kranker, wirklich kranker Song mit einem extremen Blast, der dich einfach nur schütteln lässt, ja. Und dann diese Orchestrierung, die Mustis da reingebracht hat. Du merkst richtig, der hat sich entfaltet.
Ne? Ja, voll. Ja, also was hier an den Keyboards gemacht wird, das steht dem, was an den Drums gemacht wird, in nichts nach. Und das ist absolute halt hier mit Nick Barker der absolute Wahnsinn. Und was man auch sagen muss, die haben mit Puritania, dem sechsten Song, geht man ja hier auch mal echt ein Risiko ein. Ne? Also hier wird ja dann so... wie soll man sagen, da wird so ein bisschen im Techno-Bereich rumexperimentiert oder im elektronischen Musikbereich. Ne? Also
aber nicht peinlich, ne?
Sondern überhaupt nicht. Der Song ist großartig und auch das, was da auch an den Drums gemacht wird in dem Ding, ist einfach so der Killer, ne? Also absolut Wahnsinn. Ja. Und es ist tatsächlich der einzige Song auf der Platte, der in diese Richtung geht, aber den haben die auch lange, lange immer live gespielt, weil der so outstanding ist und ja eben auch so ein bisschen... so ein bisschen der Titeltrack, ne? Also Puritanical Euphoric Misanthropia. Und dann eben Puritania als diesen Song, als Titeltrack quasi. Und also ich finde den bis heute, ich finde den super, ich höre den total gerne. Und sowas schadet nicht. Wenn man da mal so einen von 11 Songs, okay, seien wir ehrlich, es sind eher sowas wie 10 oder 9, mal mit so einem Experiment dann irgendwie mischt. Ne? Ja. Und ich meine, Mayhem sind damals mit ihrer Grand Declaration of War da für meinen Geschmack ein bisschen zu weit gegangen. Die haben das ein bisschen zu sehr so in die Richtung durchgezogen. Das ist jetzt nicht so mein Lieblingsalbum von Mayhem, was ja zu einer ähnlichen Zeit rauskam.
Ja, aber über Mayhem reden wir ja auch heute
nicht. Nee, also tatsächlich spielt die Wikipedia drauf an auch und die sagen auch, dass das eben, ne, das war so die Zeit, wo Black Metal Bands sowas eben auch mal ausprobiert haben. Und ich finde, bei Dimmu Borgir klappt es sehr gut.
So. Ja, weil die halt einfach schon nicht mehr Black Metal gemacht haben.
Das stimmt. Das muss man natürlich sagen. Also es wird immer noch als Symphonic Black Metal geführt, aber wie weit das Black Metal ist...
Die haben, aus meiner Sicht, haben die ihr eigenes Ding gedreht. Das hat natürlich Extrem-Metal-Bestandteile. Ich finde das gar nicht abfällig, wenn man Satanic Nightwish sagt.
Satanic
Nightwish. Das ist eigentlich eher lustig. Ne? Yeah. Nein, aber es ist halt eine Prügelband mit... krassen Melodien, die teilweise so ein bisschen auch ins Disney-mäßige gehen. Ist total cheesy, aber auf dem Album hast du wirklich keinerlei Peinlichkeiten. Du findest da wirklich ein paar legendäre Songs.
Ja.
Und ich kann das Album nicht anders als in S einordnen.
Ja, ist bei mir auch. Also es geht nicht anders.
Also, nee, ist...
Also die ist für mich halt auch, das ist für mich das Album. Also vielleicht werde ich da gleich bei einer der nächsten Platten nochmal sagen, ja, vielleicht auch das. Also da kommen ja noch ein paar. Ne? Aber die ist wirklich, wirklich großartig. Und mit der bin ich zum absoluten Die-Hard-Dimmu-Fan geworden. Und habe die auch dann später lange verteidigt, immer mit dieser Platte halt im Hinterkopf. Vielleicht noch ein Wort. 2022 ist ein Remixed and Remastered neu erschienen. Also die Platte nochmal neu rausgebracht worden. Ich habe sie mir tatsächlich angehört und ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Es gibt ein paar Tracks, da haben sie ein bisschen Female Vocals noch mit reingemischt, was ich überhaupt nicht brauche. So. Ansonsten ist es ein bisschen moderner so vom Sound her. Allerdings haben sie auch viel Punch rausgenommen. Also gerade dieser Übergang bei Fear and Wonder in die Blessings Upon the Throne of Tyranny, da fehlt mir, also im Original ist das so ein Geballer. Das ist so, du fliegst weg. Also wirklich, wenn du das
liegt daran, also das Schlagzeug ist halt sehr technisch, sehr getriggert auf dem Album. Das war sehr unnatürlich und dadurch hat sich auch Puritania da so ein bisschen eingewoben. Ne? Das Album war sehr metallisch in sich, im Klang. Und sie haben mit dem neuen Mix, haben sie, das ist ja nicht nur ein Remaster, es ist ein wirklicher Remix. Also da haben sie einfach einen natürlicheren Mix genommen jetzt.
Ist organisch.
Ich finde beide Ansätze cool. Ja, also wirklich gut. Ich habe mich auch gefreut. Ich habe das Album mehrfach auch in der neuen Version gehört. Ich bin aber rein aus nostalgischen Gründen ehrlicherweise bei der Urversion. Ich finde auch nicht, dass das ein Album ist. Und da muss ich den Vergleich auch in Richtung Creator ziehen, die Ähnliches ja mit ihrer Hearts of Chaos gemacht haben. Ich finde, man muss manche Alben einfach auch nicht remastern und remixen.
Ja, das hätte nicht sein müssen. Ja.
Der Klang an sich, der war so legendär. Ich glaube, das haben sie einfach nur gemacht, weil sie wieder nichts geschissen gekriegt haben in 8 Jahren zwischen den letzten beiden Alben. Und dann haben sie sich da in der Nacht- und Nebelaktion hingesetzt und gesagt, ja komm, dann machen wir das jetzt nochmal schön. Ich habe hier und da tatsächlich das Gefühl, sie haben das tatsächlich deswegen gemacht, weil der alte Mix gnadenlos auch Melodien überbügelt hat, die man wirklich nur ganz leise hört, und auf der neuen Mischung hört man sie dann wirklich sehr prägnant raus. Also ich habe da schon so ein bisschen Verständnis für, dass man es getan hat. Aber ich bin der Einstellung, dass man es nicht gebraucht hat.
Ich frage mich so ein bisschen, warum ausgerechnet dieses Album? Also ich finde den Originalsound finde ich super kompromisslos und das hat mir super gut gefallen. Also ich glaube, ich hätte mich mehr gefreut, wenn man die Enthroned Darkness oder so nochmal aufpoliert hätte.
Ja, aber die ist so. Halt nicht, und da kommen wir wieder dazu, ne? Also die meisten kennen Dimmu seit der Puritanical.
Ja, ist so. Naja.
Oder durch die Puritanical. Und egal wie gut die Vorgängerscheiben sind, die sind nischig. Und deswegen spielen Dimmu auch davon heute nur ein, zwei Songs. Das ist ja.
Ja, Morning Palace ist schon der Signature-Song, aber ja.
Absolut.
Ne? Ja, aber nichtsdestotrotz, also ja, du wirst recht haben, es wird kommerzielle Gründe haben, aber so rein aus dem Musikalischen muss ich sagen, ich hätte das Re-Release nicht gebraucht. Das ist jetzt nicht schlecht. Du sagst es, sind ein paar Sachen sind da drin, die dadurch auch besser sind.
Ich gebe dir vollkommen recht.
Ne, wie gesagt, so ein Re-Release oder ein Remix, Remaster von der Enthroned Darkness hätte mich doch mehr gefreut.
Ich unterstelle Dimmu jetzt auch einfach mal, dass sie genug Geld gehabt hätten, um einfach die alten Alben komplett einmal zu remixen und zu remastern. Aber wer weiß.
Es gibt noch,
wir werden es nicht erfahren.
Es gibt noch einen schönen Bonustrack, Devil's Path in der 2000-Version. Der ist irgendwie vorher auf irgendeiner Split-EP mal erschienen, der Song. Finde ich auch wirklich cool. Also der gefällt mir auch bis heute noch sehr gut. Und ansonsten, wie gesagt, das Cover Burn in Hell hatten wir schon angesprochen. Das ist auf jeden Fall eins der coolen Cover von denen, finde ich. Es gab ja vorher schon dieses Metal-Hard-Ding, ne?
Ja, aber das ist auch im Original schon ein Song, wo ich sage,
ein Accept-Cover halt. Ne? Ich fand den damals gut. Ich muss aber sagen, ich finde ehrlich gesagt das Original dann doch noch etwas besser als die Demo-Version. Ne? Egal, das war auch, glaube ich, nur auf der Godless Savage Garden, auf dieser EP, die hier vor erschienen ist. Also irgendwie nach der Enthroned Darkness und vor der Spiritual Black Dimensions ist die mal nicht rausgekommen. Spielt auch keine Rolle. Also wir haben sie jetzt schon eingeordnet in S und dann...
Und das ist halt wirklich einfach nicht zu diskutieren, dass das ein S ist, weil wir haben auf einmal jetzt auch wirklich auf 4-5 Songs Vortex, Stimme, Clean Gesang.
Das ist so Hammer, echt.
Ich habe das irgendwo gelesen, jemand hat gesagt, man kann Vortex nicht durch einen Chor ersetzen, und das ist tatsächlich so. Der hat so eine engelsgleiche Stimme und die kontert total positiv diese kauzige Stimme, die Chakrat ja an den Tag legt. Und das hat sich einfach perfekt ergänzt. Und dieses Album ist einfach Masterclass.
Ja. Also das ist für mich zusammen mit dem einen oder anderen Cradle of Filth Album aus der Zeit, ist das für mich so dermaßen stilprägend. Und ich fand immer, Dimmu sind immer noch einen weitergegangen als Cradle. So, Cradle haben ja immer sehr dieses Gothic-mäßige da drin gehabt, ne? Und Dimmu hatten immer mehr dieses pompöse, bombastische, ne? Und das hat mir wirklich, also beides auf seine Art gefallen, aber Dimmu war ich immer noch so ein Müh mehr drin investiert als in Cradle.
Ja, Dimmu haben sich zu dem Zeitpunkt auch den Gefallen getan und haben wirklich ein konstantes Line-Up dann gehabt, das dann auch wirklich eine Qualität an den Tag gelegt hat über mehrere Alben hinweg. Und führt mich dann auch dazu, dass wir jetzt das nächste Album einmal besprechen, weil das ist eigentlich nicht weniger geil als die Puritanical Euphoric Misanthropia. Das ist nämlich Death Cult Armageddon von 2003.
Genau, und jetzt muss man leider schon sagen, ohne jetzt vorgreifen zu wollen, dass es doch in der S-Spalte eng werden könnte. Aber gucken wir mal.
Also tatsächlich, was soll ich da sagen? Du hast da Progenies of the Great Apocalypse drauf, den Dimmu-Song schlechthin.
Das ist so unfassbar gut, echt.
Du hast Redis Bird da drauf, du hast Cataclysm Children da drauf.
Ja.
Nur geile Dinger.
Und alles. Vom ersten bis zum letzten
Ton. Alles Killer, keine Filler. Ja. Ne, genauso wie auf der Vorgängerscheibe. Und wir haben aber ein vergleichsweise sehr, 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 sehr langweiliges Albumcover.
Ja, das stimmt. Das hat man irgendwie, also sowohl in der Originalversion als auch in der Alternativversion ist das wirklich sehr lame. Wir sehen eigentlich nur irgendwie so eine, das ist wie so ein Turbinenausgang oder sowas, ne? Und Ja, irgendwie so, ne? Und dann halt oben drüber Dimmu Borgir im bekannten modernen Logo und unten drunter halt eben unsere drei berühmten Worte, ne? Death Cult, Armageddon. Ja. Und die Alternativversion ist noch langweiliger. Die ist einfach nur schwarzes. Nur schwarz. Da ist nur das Pentagramm drauf von. Also das Dimmogramm. Ich meine, ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, ich hätte es jetzt raussuchen sollen. Ich habe, meine ich, so einen Schuber mit, also von der CD, wo das alternative Cover quasi außen drauf ist. Aber ich bin mir gerade nicht sicher. Es könnte auch sein, dass du das rausziehst
und dann hast du es nur schwarz.
Ja.
Ne?
Ja, ich meine, das stimmt aber nicht. Ich habe, glaube ich, ein Digipack, was man so aufklappen kann. Ja, ist auch egal. Vergiss es. Spielt auch keine Rolle. Es ist ein bisschen langweilig und wird der Musik tatsächlich nicht im geringsten gerecht. Ich weiß nicht, warum man nach diesem doch etwas skandalträchtigen Cover der Puritanical dann jetzt hier sowas völlig Unverfängliches machen musste.
Ja, ich denke mal, das ist ganz klar dem geschuldet gewesen. Was anderes kann ich mir da nicht mehr vorstellen.
Ja, wobei man ja sagen muss, dass ja mindestens mal zu Progenies of the Great Apocalypse ja auch ein Musikvideo erschienen ist.
Progenies!
Ja, und da hat man ja dann schon auch wieder die ein oder andere Titte drin, ne? Also ich hier die angeleinten Weiber da und so und also da ist man jetzt nicht wirklich aus der Pubertät rausgekommen.
Ich glaube, es ging halt darum, wenn du so ein Albumcover dann in der Auslage liegen hast, dann wird das halt entschärft. Wir wissen, wie das damals war. Ne? Du hast auch in Deutschland solche Sachen nur unterm Counter gekriegt, wenn das irgendwie Nippel hatte.
Ja, ist so.
So, und ich glaube, das war dann einfach wirklich einfach der Reflex, dass man gesagt hat, okay, zumindest mal aufs Cover kommen keine Möppen. Und dann kannst du dir das halt kaufen und die Videos, die kannst du dir halt so angucken, aber im Laden hast du dann halt ein schwarzes Albumcover oder halt hier diese technische Röhre, was auch immer das ist, ja.
Hammer. Im Booklet ist ein Bild drin, da steht der Gevatter tot auf so einem Haufen Skelette, Knochen. Und das Ding, das habe ich mir damals als Flagge geholt, das habe ich bis heute über dem Bett hängen. Das ist also auch wirklich, dieses Album hat mich auch so begleitet so lange. Übrigens, wo wir gerade über den doch vermutlich den bekanntesten Song, den Progenies, war ja auch die erste Single mindestens, ne? Weißt du, wer da im Background singt?
Ja, das ist ja nicht nur der Background. Das Lustige daran ist ja, dass die ersten, also dass die Strophen dann ja quasi im Abwechseln. Das heißt, Abath, der Sänger von Immortal.
Yours truly, Abath Doom Occulta.
Der wechselt sich da und du merkst das gar nicht richtig, weil die beiden sind sich stimmlich ja relativ ähnlich. Ja. Ne? Die haben beide so diesen
Und dann lassen sie ihn auch im Video nicht auftauchen, was dann dazu führt, dass man das wirklich nicht so richtig mitkriegt. So.
Ich habe es auch erstmal gar nicht gerafft und dann, als ich das gelesen habe, ich so, yo, genau. Ja. Du merkst es dann auch. Wenn du es weißt, dann merkst du in der ersten Strophe auch, wenn die anfangen zu singen, wie das wechselt von rechts
nach links. Ja, das merkst du dann, aber da muss man schon wirklich sehr geschultes Black Metal Ohr haben, um da
Es ist wirklich... Wirklich wahnsinnig gut gemacht und du hast dann, ich glaube, das ist nicht der einzige Song, ne?
Bei Heavenly Perverse, dem letzten, da ist aber, glaube ich, wirklich nur Background. Ja, der ist ja auch so ein bisschen ruhiger, ne? So und
Aber ist auf jeden Fall ein nices Gimmick,
ja, wenn man es weiß. Definitiv, ja. Wir haben hier, also mal so, die Presse war vollkommen begeistert davon, das waren alles 9er und 10er Wertungen so, ne, wie bei der Puritanical übrigens auch schon, also die war
auch, ist ja auch
dabei, ne.
Alles andere wäre indiskutabel.
Und wir haben personell keinerlei Veränderungen gegenüber der Puritanical, also da ist man dann einfach, also ist das gleiche Personal es komplett. Ist
weiterhin das wunderbar geile Line-Up.
Ja. Und man könnte vielleicht sagen, dass die Platte, die Death Cult Armageddon, ist vielleicht sogar noch ein bisschen reifer als die Puritanical. Man hat so ein paar Sachen ein bisschen zurückgefahren, die auf der Puritanical noch sehr in die Fresse waren. Also dieses sehr, sehr technische, ne? Das hat man ein bisschen zurückgenommen im Sound. Und ist, was das Songwriting angeht, hier und da vielleicht sogar noch ein bisschen kommerzieller geworden. Also Progenies ist ein astreiner Rocksong, so, ne? Seien wir ehrlich, ne? Und ein paar andere Sachen auch noch. Aber nichtsdestotrotz, also Heavenly Perverse ist ja eine harte Kirchenkritik, ne? Und das ist schon auch wirklich oben dabei. Und ich kann wirklich nicht anders, als das oben reinzupacken. Das geht nicht anders. Das geht einfach nicht anders. So. Das sind Top-Scheiben, beides.
Ja.
Also Puritanical und die. Ja.
S für super krasser Scheiß.
Es gab noch ein paar jede Menge Bonus-Tracks natürlich, ne, irgendwie Satan, My Master, ne, Burn in Hell mal wieder, ne, und ja, auch Devil's Path und so, hat man alles dann nochmal auf irgendwelchen Zusatzeditionen dann wieder rausgehauen und ja, genau, den Videoclip hatte ich schon angesprochen, der ist, meine ich, sogar mit auf der CD drauf. Man hat ja damals das gerne gemacht, dass man noch so einen Datenblock da mit drauf geballert hat auf die CD, ne? Ja. Und ich meine, der wäre da mit drauf. Will ich jetzt nicht beschwören, aber ich meine, ja, aber ansonsten den findet ihr auch locker auf YouTube und der ist doch immer noch einen Blick wert. So. Den kann man immer noch sich gerne geben. Und dann hat Dimo Borgia irgendwas verändert, Stefan. Was haben die verändert? Ich bin mir nicht ganz sicher, das muss man uns mal erarbeiten.
Nicolas Barker hat daraufhin die Band verlassen. Ich habe irgendwo gelesen, dass er, also da kam ja lange dann nix und bei Dimo Borgia Bandwechseln hast du relativ selten große Skandale gehört, ja, bis zu irgendeinem gewissen Zeitpunkt, den wir noch besprechen. Ich habe mal gesucht, irgendwo hat Nicolas Barker dann behauptet, dass er davon ausgeht, dass er ihn einfach zu weit weg gewohnt hat, weil alle anderen waren ja irgendwie in Norwegen und er kam ja aus Großbritannien.
Ja.
Und ich glaube, da hat man sich dann schon gewünscht, dass man irgendwie die Musiker auch irgendwie abgreifbar in der Nähe hat und hat sich deswegen dazu entschieden. Kann natürlich auch sein, dass man im gemeinsamen Einvernehmen gemerkt hat, irgendwie sind wir da diva-mäßig, aber das kann man nirgendwo nachlesen und man kann es auch nirgendwo irgendwie bestätigen. Deswegen glaube ich dem Nicolas Barker das auch einfach, dass er gesagt hat, pass mal auf, so war das halt und ich habe jetzt hier kein böses Blut und damit ist die Sache erledigt.
Ja, ist ein bisschen schade. Aber bevor wir tatsächlich das nächste reguläre Album dann ohne Nick Barker besprechen, müssen wir ja jetzt noch an dieser Stelle unsere Stormblast-Besprechung nachholen.
Genau.
Die ist nämlich 2 Jahre nach der Death Cult Armageddon gekommen und ist halt ein Re-Release von dem eigentlich zweiten Album von 1996. Ne? Also Stormblast 1996 erschienen. Genau. Findet man blöderweise nicht auf Spotify. Aber ich muss auch sagen, macht doch nichts.
Stormblast 2005 findest du auf
Spotify. Ja, aber das Original nicht.
Das Original nicht aus Gründen, ne? Weil da ist ja dieser benannte Song Sorgenskammer drauf, der eben eine Melodie enthalten hat, die nicht in Absprache mit dem Originalkomponisten eben den Weg auf das Album gefunden hat und eben geklaut worden ist. Und daraufhin haben sie jetzt das Album dann 2005 nochmal neu aufgelegt, nochmal neu komplett durchproduziert, haben auch 1-2 Songs neu hinzugefügt, soweit ich mich erinnere.
Ja, den letzten Afmax Slave.
Ja.
Und halt eben Sorgenskammer ersetzt durch Sorgenskammer
Dill. Und man hört es auch. Man hört auch, dass die beiden Songs neuer sind.
Ja.
Ne? Ein bisschen reifer sind. Ja. Und ich hab das Album zeitnah jetzt nochmal nachgeholt.
Mhm.
Ist tatsächlich, ich kann den Vergleich mit dem Originalalbum gerade nicht ziehen, ehrlicherweise, muss ich sagen. Ich kenne nur Sorgenskammer, Part 1 quasi.
Mhm.
und dann kenne ich alle anderen Songs halt wirklich nur in der Version von der 2005er Scheibe. Ich muss sagen, es ist wirklich ein gutes Black-Metal-Album. Und ich kann auch verstehen, wenn diejenigen, die sagen, das andere, was die da jetzt rausgebracht haben, ist mir nicht true genug. Weil es ist wirklich ein gutes Black-Metal-Album. Da fehlt dieser ganze Bombast, ja, diese ganze Mustis-Geschichte, das Mustis-Verse, ja.
Ja, das Mustis-Verse,
genau. Das ist da ausgeklammert, ja.
Ja.
Macht Spaß, ist aber nicht die Demo, oder das sind nicht die Demo, die ich kennen und lieben gelernt habe, sag ich mal, ja.
Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als das damals angekündigt ist, wurde und erschienen ist im November 2005 und ich habe mir das auch am Erscheinungstag geholt. Ich kannte das Original, Originalaufnahme kannte ich relativ gut, habe ich viel gehört, weil auch davon einige Songs in diesem legendären Live in Poland Ding auch drin waren und ich muss sagen, ich vermisse das Original jetzt nicht. Ich habe mir auch nicht die Mühe gemacht, das nochmal aus dem Schrank zu holen und einzulegen, weil man braucht es ehrlicherweise nicht. Es sind die gleichen Songs, die sind halt ein bisschen dilettantischer eingespielt worden und die Produktion ist halt auch nicht viel besser als die von der Vor-Altit so.
Ist halt in Richtung Vor-Altit genau, ein bisschen stratiger und deswegen finde ich das ganz gut, dass es da nochmal neu produziert worden ist.
Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass man das gemacht hat. Ja. Und ich finde die Version, die 2005er Version, die ist absolut großartig. Ich höre die total gerne. Die kann natürlich nicht mit den Großtaten mithalten, die wir jetzt gerade besprochen haben. Aber nichtsdestotrotz ist das ein wirklich gutes Album. Das macht wirklich Bock.
Ja, die ist für mich ein B.
Ja.
Für
Ja, allein schon, weil es halt auch, also wir müssen jetzt natürlich fairerweise eigentlich das Original und das Re-Release zusammen bewerten, ja, aber
das Original kann ich nicht bewerten, ja, aber
Ich würde es auch einfach nicht machen, einfach, ich vergiss es. Also für mich ist die auch ein B, weil sie halt auch nicht so originell ist, muss man sagen, ne? Also dadurch, dass sie eben Re-Release ist, aber so von der Machart her
wirklich. Geht ja nicht um die Originalität, also ich kann das jetzt wirklich ganz gut ausklammern. Ich finde, das ist ein richtiger Schritt, also ein Schritt in die richtige Richtung gewesen jetzt nach der Voralted. Und dann als, da ist es dann wirklich ein Album, da macht ein Remix und Remaster und ich glaube komplettes Re-Recording.
Das ist neu aufgenommen worden, ja.
Das machte da voll Sinn.
Ja.
Und das ist dann wirklich im starken Kontrast zu dieser Puritanical-Geschichte wirklich absolut sinnvoll und toll gewesen. Ja.
Ja. Also allein eine Sache, die sich halt einfach hart geändert hat, auf dem Original hat Chagrad noch Gitarre gespielt und Backing-Vocals beigesteuert und Silenos hat gesungen und das ist jetzt halt auf dem Re-Recording nicht mehr so. Da singt jetzt halt Chagrad. Ja, und Silenos spielt nur noch Gitarre und macht ein bisschen Backing-Vocals. So, jetzt haben wir Mustis und nicht mehr Stian Astad an den, an den Keyboards und wir haben jetzt Hellhammer von Mayhem an den Drums. Ne?
Genau.
Und vorher war es Theodalf, der bis, ich weiß gar nicht, ich glaube auf der Spirit of Black Dimensions war er noch dabei. Und,
Ja. Nikolas Bakker kam ja erst mit der Puritanical, das hat man dann ja auch gehört.
Genau, also der kam nach der Voraltit, weil auf der Voraltit war ja eben noch Chagrad, ja noch Drummer, ne? Und ja. Genau, und ich finde es gut, ist ein cooles Ding, habe ich auch sehr, sehr gerne mal wieder gehört nach all der Zeit. Es schreibt sich übrigens Storm Blast mit so einem komischen Norwegen-A statt einem normalen A und die Version, die wir jetzt hier besprochen haben, schreibt sich halt MMV für 2005. Ne? Mhm. Sieht man auf dem Cover übrigens nicht, dazu vielleicht zwei, drei Worte. Man sieht irgendwie so einen Ziegenmenschen, der direkt irgendwie aus Diablo 2 kommen könnte oder so. Aber man sieht auch nur eigentlich die Hörner und kein Gesicht und im Hintergrund ein paar Blitze. Ist recht unspektakulär, sieht ein bisschen künstlich aus alles. Das Cover wird jetzt von mir jetzt kein Originalitätspreis gewinnen.
Aber ich sag mal, dafür kriegen wir ja dann zwei Jahre später einen richtigen Ziegenmenschen.
Ja, jetzt kommt er nämlich, ja genau, 2007. Also wir haben dann
wirklich das Album, das erste Demo-Album, wo dann wieder ein Besetzungswechsel halt vorher stattgefunden hatte, nämlich, hat man ja gerade schon gesagt, ne, Nikolas Bakker raus und dann Hellhammer als Interimsdrummer rein, der das Ganze dann mit aufgenommen hat. Und hier haben Dimo das dann wirklich mit der Dreinamigkeit oder Dreiwortigkeit auf die Spitze getrieben. Ne? Jeder Titel auf dem Album hat drei Wörter. Jeder Titel auf dem Album fängt mit
The an.
Es ist tatsächlich auch das erste und einzige Konzeptalbum, was Dimo rausgebracht haben. Und das Cover ist tatsächlich auch wieder an ein altes Kunstwerk angelehnt, soweit ich das in Erinnerung habe. Und zeigt einen nacktbusigen Ziegen.
So ein Baphomet, ne? Ist
Baphomet, Titten, Teufelgerät mit Flügeln.
Ja.
Ne? Der eine berühmte satanische Geste, ne? So wie oben so auch unten, glaube ich, macht. Und und dann hast du da so eine Council of Leute, die hinter dem irgendwie
alle ohne Augen
einmal mäßig lästern und noch ein paar Engelchen, die so durch den Himmel fliegen und
Und man hat tatsächlich, was man halt sieht, ist bei dem Ziegenmenschen, das wird später, glaube ich, nochmal relevant, der hat auf dem Bauch zwei so Schlangen, die sich so kreuzen, ne? Also so übereinander schlingen, so, ne? Und ich sag mal, das wird man hier und da in der einen oder anderen Form nochmal zu Gesicht bekommen heute,
also in dieser Besprechung. Ich glaube, so ideenmäßig haben sich die Kollegen gesagt, ja, wie viel satanische Botschaften kann ich denn auf ein Albumcover machen?
Ja, alle. Genau.
Und
umgedrehte Kreuze sehe ich tatsächlich nicht, aber mindestens mal das Pentagramm, aber ja. Es sieht schon so ein bisschen, also es ist alles sehr, sehr bräunlich, braun-schwarz irgendwie, ne? Und es ist sehr, sehr outstanding verglichen mit den Artworks, die wir bis jetzt hatten. Also das passt für mich da überhaupt nicht rein in die Reihe. Und ich glaube, dass wir hier mal wieder so eine Zeitenwende im Demo-Kosmos haben. So, da ändert sich irgendwie was. Vielleicht ist es aber auch nicht richtig, weil ich finde, dass dieses Album insgesamt sehr raussticht aus dem Schaffen von Dimo. So, aber
finde ich auch. Also Ich muss sagen, als ich das Album damals das erste Mal gehört habe, ne, ich bin ja wie gesagt mit der Puritanical und mit der Death Cult groß geworden und dann fiebert man als kleiner Stöpke natürlich dem neuen Album entgegen. Ne? Und als das Album rauskam, war ich irgendwie 19, glaube ich. Mhm. Ja. Und ich war total verliebt in diese symphonischen Elemente, die dann und die auch poppigen Elemente, ja, die so ein Death Cult eben mit sich gebracht hat. Mhm. Und dann kriegst du auf einmal so ein monumentales Konzeptalbum von den Latz geknallt, das in keinster Weise auf diese Poppigkeit besteht, sondern eine Geschichte erzählt. Das äußert sich darin, dass ICS Vortex zum Beispiel deutlich sparsamer eingesetzt wird gesanglich als auf den beiden Vorgängeralben. Das äußert sich darin, dass auch die symphonischen Elemente, die die beiden Vorgängeralben geprägt haben, auf einmal deutlich zurückgefahren werden. Und damals, so als 19-Jähriger, fand ich dieses Album okay, aber irgendwie underwhelming.
Ja, ging mir ganz genauso. Ging mir ganz genauso nach der Death Cult Armageddon und dann eben diesem Stormblast Re-Release, was ja mehr so ein Nice-to-Have war. Kam dann das Ding und ich war wirklich erstmal enttäuscht, muss ich echt sagen. Also ich fand sowohl die Aufmachung als auch die Musik irgendwie eher so nicht so dolle. Und ja, jetzt würde mich aber mal tatsächlich interessieren, Stefan, wie ist es denn jetzt mit fast 20 Jahren Abstand und ja, du hast es jetzt dir nochmal gegeben, was sagst du jetzt heute dazu?
Also ich finde tatsächlich, das Album ist bei mir ganz, ganz stark gewachsen. Du hast, wenn du dir die Reihenfolge der ersten 5 Lieder mal so reinziehst, ja, also von The Serpentine Offering bis The Sacrilegious Scorn,
4 Lieder,
dann erzählt das wirklich wahnsinnig, wahnsinnig viel und lebt auch total. Und dieses so ein bisschen Understatement, so ein bisschen dieses Zurückfahren der symphonischen Elemente finde ich überhaupt nicht mehr schlimm. Ich finde, es ist ein sehr riffiges Album. Man merkt generell, dass, wie auch auf den beiden Vorgängeralben, Galda, der Band, wirklich so seinen Stempel aufdrückt. Bei mir ist es wirklich ganz, ganz stark gewachsen. Ich habe es mir letztens noch 2-3 Mal komplett angehört und war wirklich begeistert. Was ich im Nachgang halt ein bisschen schade finde, weil ich glaube, vielen ging es so wie dir und mir. Und ich glaube, die Band hat daraus die falschen Schlüsse gezogen.
Würde ich auch vermuten. Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht ganz so mega euphorisch, auch nach all den Jahren nicht. Also ich fand die damals jetzt nicht schlecht. Ich finde die auch immer noch nicht schlecht. Das ist immer noch ein wahnsinnig starkes Album. Und auch gerade so hier Sacrilegious Scorn und Serpentine Offering und so, ne? Das sind schon wirklich coole, coole Songs. Gar keine Frage. Es ist für mich jetzt nicht so sehr gewachsen tatsächlich. Aber wie gesagt, ich habe es auch damals schon, glaube ich, nicht ganz so negativ gesehen wie du. Ich war erst enttäuscht, aber ich konnte mich dann auch dann doch damit anfreunden irgendwie, so im Laufe der Zeit. Ich habe die dann auch ein paar Mal live gesehen zu der Zeit und dann ist man ja sowieso vielleicht ein bisschen gnädiger in seinem Urteil.
Ja, so.
Ja, wo sortieren wir es ein?
Also eins noch, ne? Ich mag generell diesen Konzeptansatz. Ne? Es geht ja wirklich um einen Priester, der dann irgendwie merkt, die Kirche, die ist ja doch nicht so geil. Irgendwie ist da jeder mit Satan im Bunde. Ja?
Ja.
Nach wie vor episch und absolut cheesy sind die Musikvideos, die zu diesem Album rausgekommen sind. Ich glaube, in jedem Musikvideo streckt Vortex auch irgendwie so richtig eklig wieder seine Zunge raus. Im Nachgang betrachtet wirklich absolute Klischee-Metal-Videos, die du dir heute eigentlich gar nicht mehr reinziehen kannst. Ich gebe dem Album kein S. Das kann ich nicht, aber ich gebe dem Album definitiv ein A. Es ist für mich mittlerweile, also ich hätte als 19-Jähriger hätte ich dem Album wahrscheinlich ein B gegeben.
Ja, ich hätte wahrscheinlich,
Aber ehrlicherweise muss ich ganz klar zugeben, dass es für mich besser ist als die Enthrone und besser als die Spiritual Black Dimensions. Da lehne ich mich ganz weit mit aus dem Fenster. Ich sag mal, wenn wir uns darauf einigen können, dann können wir es auch daneben, so ein bisschen rechts, dann sind die anderen beiden Alben besser.
Ja, mir, für mich ich bin mir so ein bisschen unsicher. Also das ist bei mir ganz stark irgendwo auf der Kippe zwischen A und B. Ich würde ihm jetzt dann tatsächlich auch nochmal das A geben, aber es ist für mich tatsächlich nicht stärker als die anderen beiden, die wir in A haben.
Also ich kann dir sagen, warum. The Serpentine Offering ist der absolute Oberwahnsinn und The Chosen Legacy danach ist Killer.
Ja, keine Frage, aber es ist nach hinten raus und auch ein paar Sachen, die nicht so wirklich super
Bombe sind. Ja, sind, ne? Da sind noch ein paar Songs drauf, da denke ich mir, Also hier hat es angefangen, dass ich so ein paar Filler gemerkt
habe. Ja, genau. Ja, also ich tue es auch nochmal in A rein. Es ist tatsächlich wirklich besser, als ich es in Erinnerung hatte. Das muss man wirklich, das stimmt, das ist so jetzt. Ich habe es mir heute tatsächlich auch nochmal gegeben, heute Morgen, in relativ laut. Und es ist schon cool. Also es ist schon wirklich, wirklich gut. Aber man ist nicht mehr auf dem Peak, wo man vorher war. Ganz, ganz klar. So, da ist man also weit weg von dem S, was wir zweimal vorher vergeben haben.
Nein, absolut. Also die Phase haben wir hinter uns. Und das hat dann auch Spuren hinterlassen bei der Band. Ne? Also die haben ja dann einen Knallkrach-Bums gehabt. 2 Jahre später, 2009, sind dann in einem Abstand von wenigen Wochen, glaube ich, nur sowohl Mustis als auch Vortex ausgestiegen und damit 2 Eckpfeiler. Und damit hatte die Band auf einmal weder Nicholas Barker, die hatte weder Mustis und sie hatte weder Vortex. Und da gab es dann ja auch fiese Rechtsstreitigkeiten zwischen Mustis und den beiden Gründungsmitgliedern.
Ne? Ja, Mustis hat da irgendeinen Streit vom Zaun gebrochen, wollte da irgendwie auf geistiges Eigentum da irgendwie, aber ist alles abgeschmettert worden. Ja.
Also ich verstehe das, wenn ich mir mit heutigen Ohren die Diskografie anhöre, die nach Insorte Diaboli erschienen ist, dann verstehe ich das. Ich glaube nämlich, dass er tatsächlich wirklich, und ich glaube, es ist nicht nur Mustis gewesen, ich glaube, es ist tatsächlich halt auch Nicholas Barker gewesen, der eine gewisse Struktur in die Songs reingebracht hat. Mhm. Denn wenn wir uns jetzt dann mal das Nachfolgealbum anhören oder besprechen, ja, wenn wir reden von der 2010 erschienenen Abrahadabra.
Ja, wo der Titel schon eigentlich schon Abzüge in der B-Note gibt, aber
dann merkt man dort wirklich, dass diese Eckpfeiler, die fehlen.
Ja.
Möchtest du anfangen? Soll ich anfangen?
Oder? Ich würde, damit wir hier reinkommen, vielleicht mal ganz kurz das Cover besprechen. Wir sehen da drauf so eine Art, ich würde sagen, es ist eine Maske von so einem irgendwie halb technischen Wesen, irgendwie mit so Hörnern, die aber auch irgendwelche Kabel sein könnten. Man sieht so ein paar Tentakel links und rechts und es sieht halt irgendwie aus wie so eine Totenmaske oder sowas. Ne? Oben drüber Logo, unten drunter Abrahadabra, keine Ahnung, whatever. Und das Ganze ist von der Farbgebung her so sehr ähnlich zu der Death Cult Armageddon, so bläulich-schwarz, grau irgendwie. Also ich finde, so vom Stil her ist das gar nicht so weit weg von der Death Cult. So, ne? Also das Artwork. Vom Inhalt her ist es auch in eine ähnliche Richtung, dieses leicht technische irgendwie mit drin. Genau, aber wir wollten eigentlich über die Musik reden und ich muss jetzt sagen, also 2010 ist es erschienen, wir haben einen Arsch voll Gastmusiker da drin, von denen ich nur sehr wenig höre, wenn ich ehrlich bin.
Du musstest halt wirklich auf einmal zig Leute reinholen, um das auszugleichen, was da fehlt.
Ne? Ja, du hast dann so Leute wie Garm dabei oder so, ne? Ja. Ey, ganz ehrlich, kannst du dir auch sparen, oder Snowy Shaw, der dann da irgendwo, ne, ey, ganz ehrlich.
Ja, bei Snowy Shaw war es aber tatsächlich auch so, das muss man sagen, soweit ich das gelesen habe, war das tatsächlich so, sie haben ihm halt einen vollen Posten angeboten und er hatte das irgendwie falsch verstanden.
Ja.
Und hat sich schon so als nächsten Vortex quasi etablieren wollen, aber dann hat das irgendwie alles doch nicht so geklappt. Ne? Das heißt, ich glaube, das Album kam raus und dann wurde das alles beworben und irgendwie 3 Wochen später gaben die auch direkt wieder den Ausstieg
bekannt. Ja, der war irgendwie ganz kurz da drin. Allerdings, also er ist halt als Gastmusiker hier tatsächlich drauf, aber da war dann noch nicht die Rede von, dass er halt festes Bandmitglied wird. Das kam dann irgendwie danach und das war irgendwie so ein kleiner Abfuck. Aber ich würde mal fast sagen, am augenfälligsten ist Agnete Kjølsrud, ne, als von Animal Alpha, die Sängerin. Ne?
Oder Djerf.
Bitte, wie heißt die andere Band?
Djerf.
Ach so, ja, okay.
Mittlerweile deutlich bekannter als Animal Alpha.
Ja. Ich habe mich tatsächlich mit beiden nicht sehr intensiv beschäftigt. Aber
Derf ist jetzt eine coole Rockband, also muss man sagen.
Ja, ist tatsächlich jetzt, du magst mich jetzt eines Besseren belehren, aber das erste Mal, dass wir Female Vocals bei Demo hören, ne?
Also, ja, das erste Mal offensichtlich und prägnant, ja.
Ja, die hatten ja irgendwas auch mal mit der hier, die auch bei Demo da war, ne, Kimberly Gosta irgendwie zu tun, aber die hat, glaube ich, nur Keyboard gespielt.
Ja,
die hat nur
Keyboard gespielt, ja, genau.
Und auch nur live also oder so, ne?
Ein paar Dingens da, genau.
Ja.
Nein, aber wir haben jetzt das erste Mal Female Vocals. Und
ja, auch schön geschrien, ne, in Gateways, dritter Song.
Also Agnete, die kann das ja, ne, die kann ja singen und gleichzeitig schreien. Und so hexenmäßig das Ganze klingen lassen. Also Agnete, die wäre die Chance gewesen, wenn man jetzt gesagt hätte, pass auf, Agnete, du kannst doch vielleicht noch Instrument lernen. Kannst du nicht Bass spielen?
Lernen wir mal Bass.
Ich glaube, mit Agnete, da hätten sie die Kurve gekriegt. Aber ich fange jetzt mal ganz vorne an.
Ja, bitte. Xibier.
Ja, Xibier ist ein Instrumental. Und danach Born Treacherous. Und also dieses Dreiergespann, Xibier, Born Treacherous, Gateways, ist absolut Hammer. Wenn die Killer, wenn die Qualität beibehalten hätten, wäre das Album mindestens auf Death Cult Level gewesen. Aber leider sind da ein ganz, ganz gehörige Stinker drauf auf dem Album, wie zum Beispiel Chess with the Abyss. Ja, das habe ich nie verstanden, dieses Lied.
Ja, und das habe ich auch nicht gecheckt.
Und ehrlicherweise, ich weiß, dass du da ein anderes Verhältnis mit hast, der Titelsong, der dann auch gleichzeitig der Song ist, der dann wirklich mal wie die Band heißt, nämlich Dimmu Borgir, der gefällt mir leider auch nicht komplett. Du merkst auf dem Album, nämlich, dass die Band nicht mehr so strukturiert schreibt, wie sie das vorher gemacht hat.
Ja. Voll.
Da sind manchmal Versätze drin oder Aussprachen, die mir nicht gefallen. Ja, warum sagt man denn, warum nennt man sich Dimmu Borgir und singt dann Dimmu Borgir zum Beispiel?
Ja, der Chor singt mich, das ja irgendwie, ne? Aber
ich hänge mich an so Kleinigkeiten auf. Ja? Und dann hat man da wirklich Tempowechsel drin und komische Effekte und Riffwechsel, die ich nicht nachvollziehen kann. Und das zieht sich irgendwie durch ein paar von den Songs. Damit möchte ich nicht behaupten, dass die total schlecht sind, aber es ist definitiv ein merklicher Abfall zu dem, was wir vorher halt auf den mindestens mal drei Vorgängeralben erlebt haben. Ja, und das finde ich schade.
Da kann ich schlicht widersprechen. Übrigens, vielleicht, wo wir jetzt fünfte Song, der Dimmu Borgir, also der, ne, der Bandnamen-Song, der vermutlich als Signature-Song angedacht war und halt so eine kleine Hymne auf sich selbst ist. Wir haben noch gar nicht gesagt, was Dimmu Borgir eigentlich heißt. Das ist eine Lava-Fels-Formation auf Island. Und, habe ich jetzt auch erst gelernt, da wurden längere Passagen von Game of Thrones gedreht, tatsächlich. Nur ja, mal so als kleinen.
Heißt übrigens Dunkle Burgen.
Oder Dunkle so. Burgen. Ja. Oder auch Dark Fortress, könnte man auch sagen, wie eine vergleichbare deutsche Band hieß. Finde ich immer witzig. Es lässt sich wirklich mit Dark Fortress übersetzen. Und Dimmu Borgir und Dark Fortress sind ja jetzt musikalisch gar nicht mal so weit auseinander. Ja. Egal. Ich finde auch, also du hast mir ja gerade unterstellt, dass ich den Song so feiern würde, habe ich auch ganz, ganz lange, aber du hast vollkommen recht. Ich finde, an dem merkt man sehr, sehr exemplarisch, dass den zwischendurch die Ideen ausgehen. Ich mag dieses Selbstfeiern, das mag ich, das finde ich irgendwie cool. Ja. Und ich mag auch den Chor da drin und so, das gefällt mir alles, aber dann zwischendurch derailen die so ein bisschen und dudeln da so vor sich hin minutenlang, wo man sich dann so denkt, so, ihr hättet einfach den Song eine Minute kürzer machen können und der wäre echt cool gewesen. Aber dann orgeln sie da vor sich hin und irgendwie, ich glaube, die Hälfte der Band hat auch einfach das Studio verlassen und vergessen weiterzuspielen, weil dann orgelt da wirklich nur noch das Keyboard so rum und denkst du so, boah, nee.
Es wurde auf einmal experimentell und das habe ich nicht verstanden.
Und das ist bei so ein paar Sachen, so Ritualist, der Song, der direkt danach kommt, der ist zwar wieder ein bisschen mehr auf die Fresse und auch ein bisschen strukturierter wieder, aber so richtig gut ist der halt auch nicht, ne?
Der Song fängt ganz weird an, ne? Hat dann einen total geilen Blast-Part.
Ja.
Und geht dann auch ein Stück weit richtig geil weiter, aber der ist halt einfach in sich nicht konsistent.
Ist
nicht
stimmig, ja. Und das ist leider bei sehr, sehr vielen. Du hast es vorhin schon gesagt, die ersten drei, ne, Xibier und Born Treacherous oder Treacherous und Gateways sind absolute Killer und danach wird es leider sehr, sehr durchwachsen.
Das hört sich auch wirklich noch so an, als ob Mustis da mitgeschrieben hätte.
Ja, könnte durchaus sein, ja.
Das ganze Internet sagt nein.
Ja.
Man kann es auch nicht nachweisen. Aber also es hört sich so an.
Ich muss dir wirklich sagen, ich finde Xebier, das Instrumental am Anfang, finde ich, ist eins der besten, was die je gemacht haben. Also das ist wirklich ein ganz großartiges Intro. So, das geht 2:50. Da ist dieser komische Kehlkopfgesang drin von Dingens, von Chagrat am Anfang. Und das hört sich so geil an. Das ist so stimmig. Und ja, die beiden Songs danach, die sind auch wirklich cool. Und es ist auch am Ende immer noch mal wieder, ne? A Jewel Traced Through Coal ist auch noch ganz gut so, ne? A Renewal, ja, weiß ich nicht. Aber es ist halt wirklich sehr, sehr durchwachsen.
Es ist halt halb gar.
Ja.
Ne? Und deswegen komme ich da nicht, ich komme da nicht drüber raus. Das ist für mich kein A. Das ist ein B. Ist es besser als die Stormblast, muss ich sagen, ganz ehrlich.
Boah, da bist du aber schon sehr großzügig. Also ich hatte jetzt gerade den Finger schon auf C liegen. Nee, aber
nee. Also dafür sind Gateways und Born Treacherous und Ansätze der anderen Songs wirklich deutlich zu gut.
Ja, kann ich mit leben. Es ist halt auch nicht schlecht. Ich habe es vorgestern Abend, musste ich meine Frau, sagen wir mal, ich musste sie einsammeln nachts. Bin ich durch die Nacht gebrettert.
Schöne Grüße gehen raus.
Ich gehe nur mal eine Hose kaufen. 10 Stunden später. Ich komme nicht mehr nach Hause. Egal, du kannst dir vorstellen, was passiert ist. Ja. Auf jeden Fall bin ich da durch die Nacht geprügelt und habe mir das Album volle Kanone auf die Ohren getan, auch um ein bisschen am Start zu bleiben, so geistig. Und ja, da sind schon coole Sachen bei. Also das macht schon auch immer noch Spaß. Ne? Und wie gesagt, ich finde, also das Intro ist wirklich geil, das Instrumental und ja, die anderen beiden Songs haben wir jetzt ja auch schon zu Genüge genannt. Also ich lasse mich darauf ein, ich packe das dann von mir aus dann auch noch in A rein, aber das ist wirklich knapp.
Nee, in B.
Aber das ist auch wirklich knapp für mich, ja. Also da hätte nicht mehr ein Song weniger von denen, die okay sind, dann wäre das definitiv nicht mehr in B gewesen.
Ja, nee. Aber beim nächsten Album bin ich kurz davor, eine Kategorie E zu erfinden.
Oh, komm.
Das E steht für Äonien.
Für, genau, Äonien, ja.
Nein, und tatsächlich ist es so, sie haben 8 Jahre gebraucht. Ja,
bis 2018, Alter.
Um dann ein neues Album rauszubringen.
Ja.
Was mich dann noch mehr darin bestärkt, dass vielleicht der Weggang von so 1-2 Mitgliedern nicht ganz so geil für die Firmengeschichte gewesen ist.
Ja.
/ Bandgeschichte. Und da geht das Muster weiter. Dieses Muster des, wir wissen nicht mehr so ganz, was wir so tun. Und wir wissen auch nicht mehr so ganz, wie wir das schreiben sollen. Und wir wissen auch gar nicht so ganz, welche Soundeffekte wir benutzen sollen. Auf einmal hast du, und auch da wieder, wir haben wirklich coole Ansätze und wir haben hier und da ein total geiles Riff. Und ich würde da jetzt vielleicht mal den bekanntesten Song Interdimensional Summit, den würde ich vielleicht mal als Beispiel nehmen.
Ja, ist auch
das als, ist wirklich,
als Single erschienen, damals mit Videoclip. Und
es ist wirklich tatsächlich Disney-Popmusik / satanisches Nightwish.
Ja.
Also sogar da von den Keyboards her. Und ich mag das so gar nicht, wenn ein Keyboard so ganz stumpf Akkordfolgen nachspielt. In so Staccato, weißt du, so das klingt nämlich ganz schön billig, ganz schnell. Ja,
und dann auch sehr, sehr hoch. Das
zwischendurch leider auch ganz gut, auf den neueren Alben zumindest.
Sorry, ich muss es gerade kurz vorlesen, weil es einfach zu witzig ist und so in die Kerbe reinhaut, die du gerade gesagt hast. Streaming Steal Us ist auf Metal Storm, also ist offensichtlich ein Schreiber bei Metal Storm, gave the album 6.4/10, stating that this is just Nightwish with Emperor Palpatine on vocals.
Es ist ja tatsächlich wirklich so.
Nein, aber es ist einfach großartig, finde ich. Also mit
es ist ja tatsächlich Palpatine. So. Und du hast dann halt einen Song wie Interdimensional Summit, der Gott weiß nicht schlecht ist, der aber unausgewogen ist. Du hast Soundeffekte da drin, die keyboardseitig so völlig überladen sind. Und ich mag wirklich von diesem Song das Hauptriff, ne? Daran merkst du halt, dass Galda, das ist ein Galda-Riff, musst du dir nur die alten Alben, wo der Galda noch nicht dabei war, anhören. Und das neue Album, was wir ja noch gleich besprechen. Dieses disharmonische Riffing, das liebe ich total, ne?
Ja, voll.
Aber dann kommen da diese Chöre, die keinen Vortex ersetzen können.
Ja, das ist so schade.
So Disney-Klischee-mäßig da einen vor sich hinwumsen. Und das zerstört mir einfach alles. Ich wollte diesen Song damals lieben. Ich kann ihn bis heute nicht lieben.
Ich hab das,
es hat nicht funktioniert.
Du erinnerst dich noch dran, wie wir auf dem Rockhard saßen, nachdem das erschienen ist und ich das da, oder wir beide damals, gegen die Anfeindungen von dem Rest des Camps verteidigt haben. Und aber es ist wirklich schwierig. Aber du hast es gerade schon gesagt, Galda war ja auch auf der, nicht Galda, Entschuldigung, Vortex war ja auch auf dem Album davor schon raus. Ja. Und das war ja auch schon so, dass man da auch versucht hat, mit den Chören rumzuhampeln. Und das ist einfach scheiße.
Man kann ihn nicht ersetzen. Und das zeigte dieses Album jetzt auch wieder. Auf das einmal hat man da dicke, fette Bombastchöre und sie kriegen es nicht hin.
Das ist die gleiche Scheiße wie bei Nightwish mit Marco Jettala. Den kriegst du auch nicht ersetzt. Nein, so. Den, das ist, wenn du so einen großartigen Bassistensänger da hast, dann halte den fest. So, dann, also, ja, ich meine, dass der irgendwie politisch einer Murmel hat, so, ne, brauchen wir nicht drüber reden, aber musikalisch ist das wirklich eine absolute Katastrophe. Und mir war das, bis du mir das so dargestellt hast, eigentlich gar nicht so klar, dass das wirklich so ein Ding ist, was da fehlt. So, und hier auf dem Album wird es wirklich, also, da wird so deutlich.
Warum lieben die Leute denn Deathcult Armageddon? Warum?
Ja, du hast absolut recht, ja. Du hast absolut recht. Ja.
Das sind diese epischen, marktdurchdringenden Vocals, die ja einfach fehlen.
Ja.
Und ich sag ja, Agnete, die hat das hingekriegt bei Gateways.
Mhm.
Die hat da so dieses Hexenmäßige draus gemacht. Die hat sich auch super mit dem Shaggy ergänzt, ne?
Ja.
Shaggy. Shaggy.
It wasn't me.
Also ich muss sagen, jetzt so, um mal ein bisschen was Positives reinzubringen, also ich finde, es sind ein paar wirklich gute Dinger drin. Also Etheric oder hier Alpha Eon Omega oder so, die machen mir wirklich Spaß. So, aber was man hier wirklich merkt, das ging auf der Abrahadabra, ging das schon los, dass die Mobogi unfassbar verkopft sind.
Ja.
Dass die auf einmal irgendwie, also sowohl musikalisch als auch inhaltlich, auf einmal mit so einer Scheiße anfangen. Hier dieser dritte Song, dieser Etheric mit diesem komischen AE, wie heißt das Ding wenn die zusammengezogen sind, die Buchstaben?
So, Diphthong, glaube ich. Nee, nicht Diphthong. Ligatur.
Ja, Ligatur, richtig, genau.
Ich rede mich hier um Kopf und Kragen.
Aber nur so ein Quatschen. Also dieses Ganze, wo man früher vielleicht ein bisschen zu stumpf satanistisch war auf so einem Enthroned Darkness-Zeug oder Spirit Black Dimensions, da ist man jetzt hier in so einem ganz komischen ESO-Kram irgendwie unterwegs.
Also Council of Wolves and Snakes ist da auch sinnbildlich für. Ne? Der Song, der wird ja nie gut.
Ja.
Der ist von Anfang an scheiße und ich finde das gar nicht schlimm, dass sie diesen Aborigine-Gesang da reinpacken. Wahnsinnig gut, aber der Song hat dann total die verkopften, viel zu aufdringlichen Keyboard-Melodien auch da drin. Und es gibt mehrere Lieder auf dem Album, die dann dieses ich verstehe es nicht. Und
ja, ich will's auch nicht verstehen. Also das ist wirklich, es sind ein paar sind dabei, die kann man sich ganz gut anhören, aber da ist nicht ein Banger bei so. Das ist wirklich maximal Mittelmaß so. Und das tut mir wirklich in der Seele weh und ich habe es damals so verteidigt. Wir haben übrigens noch kein Wort über das doch sehr austauschbare Artwork verloren. Es ist sehr golden und schwarz und ich habe keine Ahnung, was man sieht.
Nee, obwohl ich wirklich sagen muss, dass ich das eigentlich total nice finde, weil das hat so eine Kupferstichgeschichte. Das ist ja irgendwie...
Ja... Es ist, also dafür, dass da eigentlich nichts drauf zu sehen ist, sind da viel zu viele Details drin.
Da ist ganz schön viel drauf zu sehen.
Ja, aber man sieht eigentlich nur einen goldenen Fleck, so, wenn man mal einen Schritt zurücktritt. So. Ich weiß schon, was du meinst, aber also es ist sehr, sehr einfarbig, ne? So,
das ist halt Kupferstich. Und du hast dann schwarz und da drauf so eine, das sieht aus, als ob zwei Hände von rechts und links jeweils einen Schlüssel drehen und dann hast du in der Mitte so eine Schatulle, die von so einer Schlange verschlossen wird, die sich selber den Schwanz beißt oder sowas. Ne? Da ist super viel okkulter Scheiß mit drin. Und du hast das schon richtig gesagt. Ich habe damals irgendwie so ein paar Interviews auch in der Rockart gelesen, wo Silenus dann auch so pseudo-intellektuell über okkulte Dinge geredet hat und ich so, boah, halt doch einfach deine dumme Fresse.
Ja, das ist so nervig, ne? Und ich meine, die hatten schon immer einen Nagel im Kopf, so, ne? Also die haben schon immer so einen Scheiß erzählt.
Nicht nur einen.
Ja, aber das, also hier wird's wirklich krass. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man jetzt anfängt, die Moborgie für das Transportieren von okkulten Messages wirklich nutzen zu wollen. Und das geht halt meiner Meinung nach komplett schief.
So. Also das Einzige, was mir von dem Album wirklich im Kopf geblieben ist, ist das Musikvideo von Interdimensional Summit, wo Galder wieder seine Galder-Fresse macht.
Ja.
Guck mal, die Gitarre.
Ja, also man kann es sich mal geben, aber das ist wirklich irgendwie sowas mit einem Glas Rotwein irgendwie und dann muss man sich da auch echt drauf einlassen. Dann sind da sicherlich auch ein paar wirklich krasse Ideen drin, so, aber das ist absolut nicht mit dem vergleichbar, was man irgendwie 10 Jahre vorher gemacht hat. So, also
ich ordne das jetzt für mich mal ein. Das ist für mich ein C-.
Ja.
Das ist kein D, aber es ist ein C-.
Ja, also wobei, da muss man ja fast schon sagen, das ist ja die For All Teeth, die leitet da ja dann wirklich, also die hat ja das D auch nur kassiert, weil sie so scheiße produziert ist, so, aber ey, so inhaltlich sind die für mich nicht weit auseinander, muss ich dir ehrlich sagen. So. Aber ist ja egal, gehe ich mit, dann braucht man nachher nur ein Bild teilen hier.
Ja.
Genau, und dann hat man sich mal wieder 8 Jahre Zeit gelassen.
Ja, obwohl man gesagt hat, das nächste Album braucht nicht mehr 8 Jahre.
Ja, genau. Und dann haben sie gesagt, diesmal schaffen wir es schon nach 7,5. Nein, haben wir nicht. Ja, man hat wieder 8 Jahre. Wir haben im Vorfeld, haben wir hart gefeiert. Track 5, Ulfjeld in Blutzudel und Ascent haben wir auch einigermaßen gefeiert. Und wir haben gesagt, wir befürchten so ein bisschen, dass man die beiden Hits auch schon rausgetan hat im Vorfeld und jetzt würde mich wirklich mal interessieren, ob das so ist, ob du das so siehst.
Also.
Wir reden über die Grand Serpent Rising vom 22. Mai 2026.
Genau, und wir reden von einem Albumcover, was dem Vorgänger-Albumcover gar nicht so unähnlich
absolut
ist.
Absolut.
Man hat wieder, man hat jetzt eine Mischung von sehr vielen Elementen, die es auf vorherangegangenen Alben schon gab. Man hat diese Mischung Schwarz-Gold. Man hat den Originalschriftzug. Man hat die Schlange. Ja. Die zwei Schlangen. Und dann nochmal zwei Schlangen. Ja. Und nochmal eine Schlange. Und okkulte Zeichen überall. Und
zwischen Dimo und Borgi auch nochmal eine Schlange.
Genau. Und einen gehörnten Totenschädel mit 95 Hörnern dran. Und dann kommen da noch Flammen rechts und links raus. Finde ich insgesamt schon cooler als das vorangegangene Artwork. Ja. Also ich finde auch diesen Tannenzapfen, den sie da irgendwie nach oben.
Ach so, jo, stimmt.
Ist das ein Tannenzapfen?
Ja.
Das sieht aus wie ein Tannenzapfen.
Ja. Könnte tatsächlich
auch
sein.
Auch ganz nice. Ja, ne? Ja. Es ist auf jeden Fall
mit einer Halbmonde cool da drin und so, 1000 okkulte Zeichen in diesem Medaillon. Ja. Ist wahrscheinlich wie so ein Medaillon.
So ein bisschen, also, ne? Erinnert mich so ein bisschen angelehnt an so einen ägyptischen Ständer. Ja, keine Ahnung.
Ja.
Tut keinem weh, ist auf jeden Fall ein aus meiner Sicht schön durchdesigntes Albumcover, was nicht so ganz untergeht wie das davor. Und dann hört man sich so diese Scheibe an und dann wird man erstmal erschlagen von 1 Stunde 10.
Ja, was einfach viel zu lang ist.
Ja. Oh. Was ich sagen muss, und wir kommen jetzt hier zum weiteren Einschnitt, Galder hat die Band nämlich jetzt auch verlassen. Ja.
Das heißt, wir haben eigentlich nur noch Shaggy, wie du ihn freundschaftlich nennst, und Silenos als Gründungsmitglieder und einzige Konstanten, ne?
Ja.
Und ansonsten ist man wirklich komplett durchgetauscht, ne?
Ja, es ist mittlerweile, sag ich mal, eigentlich nur noch eine Chagrat und Silenos Show.
Ja, die anderen war es aber auch schon lange eigentlich.
Ja, die anderen Musiker sind schon lange dabei auch. Ne? Du hast diesen Gerlios, der eben Mustis beerbt hat, seit 2009 dabei. Du hast nach der Insorte Diaboli den Darai, der Schlagzeug spielt die ganze Zeit, meine ich. Lass mich mal ganz kurz gucken. Vertue ich mich da gerade? Ich sehe es jetzt gar nicht. Der müsste doch da Schlagzeug spielen. Oh, du hast auf jeden Fall jetzt lange eigentlich ein festes Line-Up, aber ich glaube, die sind einfach nicht in Songwriting mit.
Also der Reihe ist übrigens Dariusz Brzozowski, der unter anderem bei Vader gespielt hat. Ne?
Ja. Ist ein begnadeter Schlagzeuger, wirklich sehr, sehr gut. Und der hat schon während der letzten 2 Jahre, wo Mustis
und
Vortex darin waren, war der auch noch dabei. Ja. Und aber du hast jetzt halt keinen Galder mehr.
Ist so, ja. Wir haben übrigens noch Gear Bradland.
Bradland, Geier,
Bradland, Gear, Bradland.
Ja,
an Keyboard und der
ist... Ja, das ist ja Gerlios. Ne?
Ach, das der, ist Gerlios. Ah, okay. Ja, genau. Ja, ist tatsächlich Apoptygma Berserk, The Covenant und er hat auf der Nemesis Divina 1996 von Satyricon gespielt. Also,
er hat aber nicht die Grandeur eines Mustis und das
absolut nicht.
merkt man diesem Album an.
Und ja, aber trotzdem, Nemesis Divina ist ja schon so ziemlich das Album von Satyricon, ne? Also...
Absolut, aber Satyricon waren schon immer B-Kader. Tut mir leid.
Ja, ist so. Ja, die sind den Weg nie so gegangen wie Dimo, so konsequent. Die hatten so ein bisschen so die Ansätze drin. Die haben zwischendurch ja diese Phase, ohne jetzt allzu sehr abdriften zu wollen, wo die quasi diesen Black and Roll erfunden haben, so mit der Volcano und so. Das war großartig, aber ja, egal. Lassen wir wieder zurück zu Dimo kommen. Whatever.
Auf jeden Fall hat man ganz schön gewildert. Auf jeden Fall hast du schön eine Stunde zehn und Galda ist nicht mehr dabei.
Ja.
Galda hat die Band verlassen und kümmert sich ab jetzt wieder um Old Man's Child. Und deswegen haben wir beiden Nasen eigentlich vor 2 Jahren den Abgesang dieser Band eingeläutet und haben gesagt, boah, das wird doch nichts mehr.
Das kann wirklich
gar nichts mehr gehen. Ja. So, bleibe ich jetzt bei der Aussage? Nein. Wie fühlt sich das Album für mich an? Das Album, um das kurz zu machen, fühlt sich für mich schon mal deutlich, deutlich besser an als die Ionien. Aber ich glaube, sie haben wirklich mit Ulf Gjelt und Blotzodl und mit Ascent und ein bisschen mit Essien in die Anziehen, die haben ihr Feuer rausgeschossen.
Ist so, ne?
Ich muss aber wirklich sagen, da sind ein paar richtige Perlen dabei. Ich mag zum Beispiel diesen Song Nummer 7, Slick Minis in Alchemist beispielsweise. Ja. Ich finde auch hier, wie heißt er?
Repository
of Divine Transmutation finde ich auch wahnsinnig gut.
Ja, und
Shadows of a Thousand Perceptions hat ein wahnsinnig cooles Intro. Da sind richtig geile Sachen dabei, aber das Album ist wirklich zwar ein Schritt in die richtige Richtung, aber auch bestimmt 15 Minuten zu lang.
Ja, das heißt, das 3 Songs weniger hätte dem nicht geschadet. Das
sagenhaft langweilige Outro Gjöl, wie auch immer man das aussprechen möchte, raus damit.
Ja.
Du hast den Song The Cryptfarer, den ich weiß nicht, wie du dazu stehst, ich finde das Intro-Riff einfach scheiße.
Ich finde den gar nicht so schlecht, den Song, aber der ist, also du bist ja auch nicht so der größte Fan von A Scene in the Unseen, ne?
Da komme ich jetzt zu, das ist okay. Warum bin ich da nicht so der Fan von? Weil sie das Thema Tod reiten. Der Refrain wird ungefähr 26 Mal wiederholt.
Ja, viel zu oft, ja.
Und dann ist es halt noch nicht mal der beste Refrain, den sie jemals geschrieben haben. Mhm. Also wenn sie das so gemacht hätten, hätte sie da so einen richtig epischen... Ich finde, der Refrain macht den Song kaputt. Eigentlich ist der Song wahnsinnig gut. Und dann kommt dieses lange... Ziehen in die Anziehen.
Ja, wieder 10.000 Mal, ne?
Hat keinen Esprit. So, und du hättest jetzt locker aus diesen Nummern, die über 5 Minuten lang sind, hättest du jeweils locker eine halbe Minute rausschneiden können und dann hättest du ein sehr kompaktes Album gehabt.
Ja, sehe ich auch so. Ja.
Deswegen meckern auf einem verdammt hohen Niveau, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Gefällt's mir. Ich find's cool. Ich bin sehr, sehr zwiegespalten, was den Weggang von Galda angeht. Ich würde ihm jetzt auch nicht die Schuld daran geben, dass das Vorgängeralbum total daneben gelandet ist. Ich glaube tatsächlich, dass das hauptsächlich die Schuld von Chakrat und Silenos gewesen ist. Ich vermisse das Galda-Riffing, Staccato-Riffing. Ich vermisse ausgefallene Riffabfolgen. Du hast jetzt wieder das Thema, was du vor Galda hattest. Es erinnert mich ein Stück weit an die Spiritual Back Dimensions. Es erinnert mich ein Stück weit an die Enthrone-Ära. Es ist sehr, sehr viel Silenos Schrammelwriting mit drin. Was ich jetzt per se nicht schlecht finde, aber es fehlt die Abwechslung.
Das ist, also das, was du gerade gesagt hast, dass da so aus mehreren Phasen quasi Songs drin sind, das ist das erklärte Ziel gewesen tatsächlich. Also, ne, ich meine, hey, man hat mal wieder nach x Jahren mal wieder auf Norwegisch hier ein paar Titel drin, ne? Also Slick Minus in Alchemist und Ulf Gjelt und Blood also,
und so, ne? Ulf Gjelt erinnert mich total an diese Morning Palace-Ära.
Ja. Ich muss ja wirklich auch sagen, das wäre jetzt tatsächlich mein Urteil darüber, es ist der beste Song. So, das mögen andere Leute anders sehen. Das ist ja das erste Ding gewesen, was die rausgehauen haben. Und das ist für mich einfach der absolut beste Song. Die Geister
ja auch total geschieden, ne? Also das
Die eine Hälfte hasst den, ich liebe den über alles.
Ich finde den Song auch wahnsinnig gut, weil der halt einfach treibt. Und ja, dieses klassische Black-Metal-Thema, dieses...
Und ich finde den, also ich finde den jetzt mal, auch wenn der jetzt hier in einem Album drin ist, was nach der Aeonien sehe ich auch so einen Schritt in die richtige Richtung ist, aber leider immer noch weit weg von den Großtaten der Nullerjahre so, ne?
Ja.
Und aber nichtsdestotrotz finde ich, dass ausgerechnet dieser, der fünfte Track, Ulfield, dass der wirklich mithalten kann mit diesen Dingern. Also der, ein Album, was aus 9 von diesen Dingern bestehen würde, wäre für mich kein bisschen schlechter als eine Death Cult oder eine Puritanical.
Na, absolut. So. Ja,
aber es sind zu wenige davon drauf. Ascend hat auch so ein bisschen so die, die Anleihen. Ascend in the Unseen, ich mag den Song sehr. Ich finde, ich teile deine Kritik, dass der Refrain zu oft wiederholt wird. Wenn man sich da ein bisschen am Riemen gerissen hätte, wäre das auch ein absoluter Banger. So, und ja, Slick Mindest hat es schon erwähnt, Repository of Divine Transmutation. Da haben wir schon fast die Hälfte der Platte mit wirklich guten Songs. In der anderen Hälfte, ja, das Outro hast du schon genannt, das ist ein bisschen unnötig, dann sind da so ein paar Filler irgendwie drin.
Ich finde die zweite Hälfte wirklich stark, also Song 7 bis 12, die gibt mir irgendwie was. Aber das ist halt, das erinnert mich total an die späten 90er. Ich mag es, aber ich feiere es nicht.
Ja.
Vielleicht das heißt, wenn du mir den Song vorspielen würdest, ne? Ich hatte das bei Ascend zum Beispiel, den habe ich mir 3-4 Mal angehört, dann war der Song für mich durch.
Ja,
weil der ist einfach so, nicht, der ist nicht poppig genug, sage ich. Das ist jetzt mal ganz abgekürzt. Das Geile an der Puritanical und der Death Cult Armageddon war, dass du zwischendrin diese Pop-Elemente hattest. Ja, das kann man scheiße finden. Ja. Aber der Erfolg gab diesen beiden Scheiben recht. Und es ist meine Welt. Mein Dimmu Borgir, sag ich mal, das nimmt mir auch keiner mehr weg.
Ja, ist so.
Ich habe für mich selber festgestellt, ich habe mich gefreut, dass es ein solides neues Album ist. Also wirklich solide.
Mhm.
Ja, aber so zur Hälfte habe ich auch gedacht, am liebsten würde ich mich trennen.
Also was man jetzt natürlich sagen kann, ist, der Abgesang ist, glaube ich, schon abgesagt. Also man kriegt hier nochmal so die Kurve, glaube ich, hoffe ich. Und vielleicht...
Ja, ich hatte ja gehofft, ne? Die haben ja 2024 haben die nochmal Vortex und Mustis nach diesen ganzen Streitigkeiten. 20 Jahre später haben sie die ja nochmal auf die Bühne geholt für 1-2 Songs. Ich hatte es ja gehofft. Und als ich dann gesehen habe, dass Gerlius und Viktor Brandt heißt der neue aktuelle Bassist, dass die immer noch dabei sind, habe ich gesagt,
Ja gut.
Weil ich halt schon wusste, was auf mich zukommt. Ne? Da kommt halt nichts Mustis-mäßig Ausgefeiltes und da kommt auch kein Vortex-Gesang. Ich versuche es ein bisschen für mich wegzublenden, ne? Was ich positiv hervorheben muss, ist ja, dass sie mit der Scheibe jetzt, also Galder ist ja leider weg, aber dadurch, dass jetzt Kjell Karlsen mit in die Band gekommen ist und ist auch kein Unbekannter, der ist bei Chrome Division zusammen mit Chakrat gewesen, der bringt wieder Soli in die Band. Und auch technisch gute Soli. Das gab es unter Galder nicht wirklich. Ja, unter Galder gab es coole Melodien, unter Galder gab es coole Riffs. Aber Galder war jetzt kein Solo-Gitarrist in dem Sinne. Mhm. Und was mich halt dann wirklich stark an die alten Scheiben vor der Puritanical erinnert hat, war halt eben, dass jemand auch Gitarren-Soli spielt. Das hast du jetzt auf dem Album. Und das finde ich gar nicht schlecht.
Jo.
Was halt fehlt, ist die Poppigkeit. Und die wirst du mir auch nicht wiedergeben. Und du wirst mir meinen Vortex auch nicht wiedergeben.
Ja,
ich hoffe irgendwie darauf, dass die irgendwann sagen, komm.
Ich würde sagen, die besinnen sich irgendwann, ne? Und sagen,
wir machen das. Ich glaube einfach, dass Chakrat und Silenus, das sind zwei Diven, die wollen einfach niemanden neben sich haben.
Ja.
Die melken die Kuh bis ins Unendliche. Die sind mit Sicherheit beide sehr, sehr reich geworden mit der Musik. Ist ja wirklich eine der wenigen internationalen Acts, die wirklich Geld gemacht haben, so wie man das so mitkriegt, im Extrem-Metal-Bereich zumindest. Mhm. Und abschließend kann ich zu dem Album sagen, dass es ein Schritt in die richtige Richtung ist. Ich würde es vor der Abrahadabra sehen, tatsächlich. aber auch nicht im A-Tier, sondern nee, halt wirklich im B+. Ja?
Ja.
So. Das heißt, ich komme dann quasi auf ein B, das besteht aus erstmal Grand Serpent Rising, dann kommt Abracadabra und dann kommt die Stormblast 2005. Ja, und ich glaube, so würde ich das sehen.
Ja, ja? Gehe ich komplett mit. Wir haben es geschafft, tatsächlich unsere Tiers gleich einzuordnen. Und jetzt in dem Fall muss man ja auch wirklich sagen, also die Ionien in C finde ich fast schon gnädig, ehrlich gesagt, aber okay. Und weil ich finde, der Abstand, das wird nicht so ganz deutlich, ich finde, der Abstand jetzt zwischen der Grand Serpent Rising und der Ionien, der ist schon groß, ne? Also
absolut.
Da ist schon wirklich viel Positives wieder passiert, so. Aber wir haben es erarbeitet, es fehlt auch noch ein bisschen was.
Es tut mir auch wahnsinnig leid, dass ich die For All Hitter auf ein D-Tier gesetzt habe, ne? Also es ist einfach nicht meine Art von Musik.
Ja.
Und es ist eine komplett andere Band, weil diejenigen, die heute singen und oder Schlagzeug spielen, das sind komplett getauschte Rollen. Ich mag weder den Schreigesang von Silenos, noch mag ich das Riffing, noch mag ich die Schlagzeugarbeit auf diesem Album. Das ist halt ein Frühwerk. Und seid mir nicht böse, wenn ich es denn da so einordne, ne, liebe Zuhörer. Also es ist nicht Demo für mich. Ganz einfach.
Mhm.
Und das mögen jetzt die ultra-kultigen Super-Schwarzmetaller unter euch, die mögen das anders sehen. Dafür machen wir den Podcast, ja, das ist meine eigene Meinung. Ich hoffe, ihr könnt damit leben. Ja, ich möchte jetzt aber nicht hier am nächsten Baum rückwärts aufgehangen und dann abgefackelt werden, ne? Wie so ein mit so einer satanischen Messe hier, ne? Also bitte nicht.
Nein, ich meine, ey, ganz ehrlich, wir haben jetzt hier irgendwie über anderthalb Stunden, fast zwei Stunden reden wir jetzt hier über Dimmu Borgir. So, also ganz ehrlich, wer keinen Bock auf die Band hat, der wird sich die Folge wahrscheinlich nicht geben. Und ja, alles gut, ey. Also ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hatte mir nach Ulf hier ein bisschen mehr versprochen. Auf der anderen Seite, ey, ist wirklich also okay.
Ich habe mir ein, zwei Mal die Frage gestellt, ob ich mich von Dimmu trennen muss. Vielleicht nennen wir auch die Folge so, um die Leute mal wieder auf die falsche Fährte zu führen. Ja. War auf jeden Fall wirklich schön, mit dir darüber zu sprechen.
Ja. Die spielen im Herbst, ne? In Düsseldorf, in Köln. Köln, Düsseldorf?
Ich bin gar nicht sicher. Wo denn, wie denn?
Die spielen ich muss ja gleich gucken, am 17. Oktober auf jeden Fall spielen die in, ich meine, Köln. Und zwar mit Behemoth und Dark Funeral zusammen, was einfach ein Killer-Package ist, ey.
Definitiv, ja.
Und ich bin echt am Überlegen, ob ich hingehen soll. Ich glaube, ich werde es tun. Noch gibt es Tickets. Ich glaube, ich werde es wirklich mal machen und mir die mal wieder live geben. Und ja, Behemoth macht ja normalerweise auch nichts falsch mit. Wobei ich sagen muss, dass die so ein bisschen so ein ähnliches Problem haben wie Dimmu Borgir. Irgendwie haben die sich auch ein bisschen überlebt, so. Und ja, Dark Funeral war halt immer so zweite Reihe, ne? Ist trotzdem cool.
Wann genau ist das Konzert, hast du gerade
gesagt? Am 17.10. meine ich.
Ja, gucken wir mal, vielleicht gehen wir ja gemeinsam hin.
Ja.
Dann können wir nochmal entscheiden, ob wir uns wirklich von denen trennen oder nicht.
Ja. Ja, cool. Stefan, da sind wir durch, ne? Dann haben wir einmal die komplette Diskografie. Wir machen das dann wieder, wenn Dimmu Borgir wieder ein Album rausbringen, demnächst. Also in 8 Jahren.
In 8 Jahren oder so.
Dann wiederholen wir das dann nochmal, dann, ne, dann arbeiten wir das auf, dann können wir ja mal unser aktuelles Tier-Dingen hier vergleichen, dann vielleicht ändert sich ja noch was und vielleicht steigt ja die Ionien noch auf S und die Grand Serpent Rising auch und wir schauen mal.
Er friert die Hölle zu,
mein Pass Lieber. Auf, und dann kommt da wirklich, dann holen sie die alten Musiker wieder zusammen und dann kommt da wirklich irgendwie Death Cult, Armageddon, Delta 2 und es wird ultra geil und wir sind aber andere Menschen geworden und sagen so eine Scheiße hier, ey. So haben uns hier gerade mit Grand Serpent Rising so angefreundet und mit Ionien.
Rechtsradikalen Schlager-Metal
hören wir. Ja, genau.
Nein, also wie gesagt, es war sehr, sehr spannend, die ganze Disco nochmal aufzuarbeiten, von vorne bis hinten. Ich glaube, wir sind auch gar nicht so weit weg von der einhelligen Meinung über diese Machwerke. Ja. Grundsätzlich war das jetzt mal wichtig, dass wir das für uns einsortiert haben. Ja,
ja, definitiv.
Wir können auch irgend so einen geilen Demo-Titel nehmen, ja.
Oh Gott, wie nennen wir das denn? Botanical
Cult Misanthropia oder sowas. Ja?
Ach, irgendwas mit irgendwie Rust Podcast and Steel oder irgendwie so, keine Ahnung.
Nein, wir machen das schon. Wir kriegen da schon was Lustiges hin.
Ja.
Kleine Info zum Nachtrag, bevor wir jetzt hier auflegen. Ich weiß nämlich nicht, wann wir das nächste Mal miteinander sprechen. Hatten wir eingangs nicht drüber geredet. Ich bin schon wirklich nervös, Hoshi.
Okay.
Deswegen mache ich jetzt hier nochmal ein bisschen Werbung. Meine Band und ich, ja, also meine Band Thy Great Empire und ich, also Werbung im eigentlichen Sinne, im eigenen, vollkommen uneigennützigen Sinne, wir sind relativ kurzfristig über die Wacken Foundation auf die Kieler Woche gebucht worden. Mhm. Und wir spielen da am 20.06.
Oh, das ist ja schon bald.
Knappe Dreiviertelstunde bis Stunde.
Ja.
Am Samstag zwischen 19 und 20 Uhr.
Also ihr Nordlichter da oben, wenn da irgendjemand in der Nähe ist, dann schaut mal
wenn
rein.
Wenn jemand aus Kiel oder der Nähe und Lust hat, eine Ruhrgebietsband auf einer riesengroßen Bühne abfeiern zu sehen, dann würde ich mich ganz doll freuen.
Und ihr braucht das Support, ne? So als, ja, als Ruhrgebietstruppe deiner Fremde, ey.
Also muss ich wirklich sagen, ist nicht selbstverständlich, weil die Kieler Woche, die hat eigentlich nur Band von Rang und Namen, Bands von Rang und Namen, und die Wacken Foundation vergibt 2 bis 3 Slots, glaube ich, und wir hatten das unverschämte Glück, dass wir da aus irgendwelchen Gründen ausgewählt worden sind und können das selber eigentlich gar nicht fassen. Ich bin scheiße nervös, ich habe mir auch diverse Male fast in die Hose geschissen, deswegen kommt so ein bisschen die Menschlichkeit durch. Ich würde mich freuen, den ein oder anderen, die ein oder andere von euch dort zu sehen. Das ist im Rahmen der Radio Bob Bühne. Also Radio Bob hat da 2 Bühnen. Eine für bekannte Bands und eine für lokale Bands. Und aus welchen Gründen auch immer sind wir auf der großen Bühne.
Ja, cool. Also wie gesagt, wenn ihr da oben in der Nähe seid oder vielleicht sowieso vorhabt, da hinzufahren, dann schaut mal vorbei, Thy Great Empire. Dann könnt ihr den Stefan mal sehen, ohne dass der Hoshi immer dazwischen quatscht. Aber dafür mit auswendig gelernten Texten, nicht so wie hier.
Ich würde dich auf jeden Fall gerne dabei haben, aber das ist ein bisschen kurzfristig, dich da jetzt mit hochzuschleppen.
Ja, wahrscheinlich schon. Können wir nochmal gucken. Ja, cool. Manchmal. Stefan, in diesem Sinne, Dimo Borgia abschließend und endgültig besprochen für 8 Jahre und dann
die Finale von vorne los.
Wir gucken mal, ne? Also die Mai-Alben stehen ja noch aus, die machen wir dann demnächst, ne? Das. Alles klar. Stefan, in diesem Sinne wünsche ich dir eine angenehme Nachtruhe. Wobei, so spät ist es noch nicht, aber naja, wir haben Sonntagabend und morgen geht die Woche los und jetzt kommen wir nochmal klar und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder. Und in diesem Sinne, liebe Hörer, tschüss. Bis bald.